Wir waren in Hamburg beim HSV und durften mit Nicolai Remberg sprechen. Mittlerweile seine zweite Saison in Hamburg und er hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie wird über Transfers in der Kabine gesprochen? Wie geht er mit Transfergerüchten um? Natürlich diskutieren wir auch über die aktuelle Fußball-Weltmeisterschaft, reden über seinen Werdegang, der mich ziemlich beeindruckt, und natürlich Kickbase. Was will er in dieser Saison anders machen? Welche Neuzugänge möchte er kaufen? Und Fragen von euch, von der Community, hat er auch beantwortet. Stammtisch, der Kickbase-Podcast, wo wir ganz nah dran sind. An aktiven Spielerinnen und Spielern, an Persönlichkeiten rund um den Fußball. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Zu Anfang, wie geht's dir denn? Alles top?
Sehr gut, alles gut. Vorbereitung geht los. Also, ja. Knackig langsam, aber doch, alles gut.
Ja, ihr habt schon ein Trainingslager gehabt, ne?
Ja, das waren nur 3 Tage, da sind wir ein bisschen reingekommen und jetzt Samstag, dann geht's richtig los.
Sehr gut. Und heute auch schon Training gehabt, oder warst du schon auf dem Plan?
Ja, gestern war richtig intensiv. Da haben sie richtig angezogen. Heute ist dann ein bisschen weniger, weil wir Samstag ein Testspiel haben, aber ja.
Gut, und bevor wir richtig anfangen, Nico oder Rambo, wie wirst du öfter genannt? Beziehungsweise wie willst du genannt werden?
In der Mannschaft hat sich Rambo so ein bisschen durchgezogen. Hm. Zu Hause ist dann oft Nico. Nikolai sagt kaum jemand. Ja. Aber Rambo ist so, ich glaube, jetzt langsam mal Programm.
Und Rambo wirklich nur wegen deiner Spielweise? Oder?
Ja, hat damit angefangen. Und ja, ich glaube, es ist. Wenn einer mal damit anfängt, dann sind die anderen Jungs auch so, die ziehen das so mit. Aber ich glaube, klar, es hat wegen der Spielart angefangen. Und wie gesagt, wenn einer das sagt, irgendwann übernimmt es jeder. Und ich finde es komisch, wenn jetzt hier einer Nico sagen würde.
Ja? Also wirklich jeder hier. Beim HSV, im Fußball generell, Öffentlichkeit eigentlich immer Rambo.
Ja.
Alles krass. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen durch deine Grätschen und so, ne? So möglich. Körperliche Spielweise.
Ja, möglich. Ja.
Hast du die schon immer deswegen? Also wann hast du den Spitznamen bekommen?
In der U17. Den Steffen Molitor hieß der Trainer damals bei Eintracht Rheine. Da habe ich noch nicht so extrem gegrätscht, da habe ich halt gekämpft wie so, ja, aber so gegrätscht, das kam, glaube ich, ein bisschen später, aber der hat irgendwann Rambo gesagt und da war dann ein Mitspieler, der nach Münster gewechselt ist. Ich bin dann ein Jahr später auch nach Münster und so kam das dann, er hat dann mal Rambo gesagt und alle so, Und dann hat sich das so durchgezogen, der Trainer dort gesagt und irgendwann fängt es ja an, dass dann bei Münster dann auch Zeitungsartikel sind und ja, irgendwann stand da mal Rambo und dann war gut, seitdem, wenn ich irgendwas lese, steht immer Rambo Remberg irgendwo, also das ist schon irgendwie auch
Rambo Remberg tatsächlich,
ja, das
geil.
Schreiben dann immer vieles, manchmal ein bisschen weird, aber irgendwie auch cool.
Ja, und das mit dem Grätschen, wann kam das? Wann hast du die Liebe, also wieso Liebe zum Grätschen, wie kam es?
Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal angefangen zu grätschen, ich auch müsste in der Jugend dann irgendwann gewesen sein und gemerkt, okay, das sieht schön aus, das ist fair und es funktioniert.
Ja.
Und es macht halt ungemein Spaß. Ich sage ja immer, ich habe schon mal gesagt, ich will nie jemanden verletzen. Also es ist nie das, was ich möchte. Ich will immer den Ball treffen. Und ich habe auch selten für eine Grätsche mal eine Karte bekommen. Also es sind echt immer schöne, saubere Grätschen. Und klar, wenn man dann merkt, okay, das funktioniert, dann ziehst du das ja auch so durch.
Kannst du Spagat?
Nee.
Okay, ich hatte nämlich manchmal gedacht, sieht schon sehr artistisch manchmal aus. Und ich dachte.
Die Frage ich schon öfter bekommen, weil manchmal sieht das wie so eine Schere aus. So richtig, aber ja, ich kann ich nicht. Aber die Grätschen... glaube ich, habe ich irgendwo perfektioniert.
Ja. Okay, und du versuchst auch immer fair zu sein?
Ja, immer. Also nie, ich habe, glaube ich, kann mich an keinen Foul erinnern, irgendwie, wo ich von hinten mal in die Beine gesprungen bin. Es sieht immer, ich habe eine Grätsche gegen Bremen mit Kiel noch, da haben wir zu Hause gegen Bremen gespielt und da habe ich den Romano Schmid echt aber mal richtig umgesetzt, aber es war ein richtig schönes Tackling, aber gelb bekommen, Freistoß, Direktor.
Ja.
War scheiße, aber ich habe mir die Wiederholung nochmal angeguckt. Richtig schöne, saubere Grätsche, aber weil ich halt auch relativ, ich würde sagen, stramme Beine habe, sieht das dann manchmal ein bisschen rustikal aus und dann kann ich den einen oder anderen Schiri verstehen, der dann sagt, ey, das muss ich abpfeifen, obwohl es eigentlich, ich sage, in England nicht gepfiffen wird.
Ja, das stimmt. Die lassen da mehr durchgehen. Ich habe eine Memo für dich, von 4. Ab, warst du ja auch sehr eng befreundet. Ja. Oder bist es immer noch wahrscheinlich?
Ja.
Ja. Janni, kannst du mal abspielen.
Mein lieber Rambo, wir haben uns ja das ein oder andere Mal in die Haare bekommen, weil wir verschiedene Ansichten hatten bezüglich faul oder nicht faul, nötige Grätsche oder unnötige Grätsche. Aber mich würde interessieren, wie gut hast du geschlafen oder wie schlecht hast du geschlafen, als du den Tag vor unserem Aufstiegshit gegen Fortuna Düsseldorf
Timo und deinen
absoluten Leistungsträger Timo Becker beide Bänder durchgetreten hast im Abschlusstraining. Das würde mich mal interessieren. Also, lieben Gruß. Ciao, ciao.
Ich kann mich natürlich genau erinnern, das war, weiß nicht, da war Abschlusstraining und Trainer war natürlich heiß, wir waren heiß, aber natürlich bist du dann eigentlich auch nicht drüber, aber da würde ich, Fiete weiß es auch, ich würde den Schuh ein bisschen in Alex Hahns Richtung schieben, weil er dann in dem Abschlusstraining, das war glaube ich ein 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, das haben wir immer einen Tag vorher gemacht, da hat er dann gesagt, und rein und voll, und ich war irgendwie so in meinem Film, dass ich den Schuss blocken wollte, natürlich wieder mit einem langen Schritt, und ja, wenn Fiete jetzt hört, Schuss blocken, dann lacht er, dann sagt er, ich habe eh gegrätscht. Aber eigentlich war es wirklich Schuss blocken mit Timo Becker komplett abgeräumt. Und dann lag der und hat direkt geschrien. So, oder nicht geschrien, aber so, du merkst, wenn ein Spieler was hat oder wenn er ein bisschen simuliert. Ja. Ich will jetzt nichts gegen unseren Kumpel Fabio Vera sagen, aber der lag auch manchmal und hat sich achtmal gedreht. Und das war dann nicht so doll, aber du hast sofort gemerkt, oh, da ist was, direkt angeschwollen, Bänder durch, und ich saß in der Kabine, habe mich 10-mal entschuldigt, aber musste ich gar nicht, Timo ist ja ganz locker, auch die anderen Jungs haben gesagt, so ey, war jetzt vielleicht nicht nötig, aber jeder kannte mich und wusste, halt wie ich gerade gesagt habe, ich bin nicht unfair und sowieso nicht bei Teammates, aber wie Fiete schon gesagt hat, einen Tag vor dem wichtigsten Spiel, Timo Becker raus, war dann so, scheiße, und dann, ja.
Wie schlecht hast du geschlafen oder
sehr
wie
gut? Schlecht. Ich ja. habe die Nachricht noch, ich habe ihm nachts sogar noch geschrieben, ob es besser wird. da war schon durch. Nee, aber die Nacht war echt schlimm, und auch beim Spiel habe ich die ganze Zeit gehofft, dass da hat dann Lasse Rosenbohm, glaube ich, gestartet, der eigentlich auf der Bank saß normalerweise. Hat es wirklich gut gemacht. Ich sage jetzt im Nachhinein, Timo hätte einen Fehler gemacht. Deswegen hat Lasse gespielt, hat es gut gemacht. Wir sind aufgestiegen, so ist meine Prediction,
aber... Da kann sich alles schön reden.
Muss man irgendwo, aber ja, im Endeffekt, das war eine harte Nacht, muss ich sagen.
Ja, ich habe nämlich gesehen, du warst da nicht in der Startelf.
Nee, ich bin rein.
War das da ein bisschen eine Strafe, oder?
Nee, ich glaube, in meiner ersten Saison in Kiel habe ich, weiß nicht, 16 Starter gehabt, 16 Einwechslungen. Da war noch, ich bin von Münster, ja, vierte Liga gekommen, da waren so, ey, erstmal hinten anstellen. Da haben Holtby und Sander in der Mitte gespielt, die ist wirklich... Überrang gemacht haben, weil ich bin schon immer so, klar, ich kam aus der vierten Liga, aber ich habe gesagt, ich beiß mich da durch, und das waren die Jungs, da musste ich richtig ackern. Also wie gesagt, ich hab 32 Spiele am Ende gehabt, aber nicht alle gestartet, und da kam ich, glaube ich, auch in der 60. Hatte sogar noch eine Chance, wo ich alleine aufs Tor zugelaufen bin. So hätte ich den noch gemacht, das wär Wahnsinn, aber ja, da habe ich aber nicht deswegen nicht gestartet.
Ja, das 1-1 hat ja gereicht. Ja, ihr habt den Aufstieg festgemacht, weil ich habe danach, ey, natürlich, als ich die Memo gehört habe, direkt hier das www durchforstet und habe geguckt, ob ich irgendwas finde, dass das öffentlich ist, dass du das warst. Ich konnte nichts finden, habe da nur, keine Ahnung, ich war in so einem Störche-Forum oder sowas, da schreibt einer, oh, zum Kotzen, jetzt fällt Timo Becker aus, was ist, wenn wir danach noch in die Relegation müssen und keine Ahnung. Aber wirklich, sowas liest man dann wahrscheinlich einfach gar nicht, ne? Weil beziehungsweise du wusste ja eh keiner, dass du es warst.
Ja, genau, es hat ja auch keiner irgendwie das verkündet, oder das stand ja auch nirgendwo drin, dass ich den umgehauen habe. Aber ich wusste es halt, die Jungs wussten es, du weißt ja auch, Spieler reden untereinander, erzählen es denen, also hätte schon sein können, irgendwo drin steht. Aber nee, Timo war in der Saison gerade auch so wichtig, deshalb sagt er ja auch, der unser bester Mann. Deswegen bin ich da vom Platz runter, 10-mal entschuldigt, aber mit Kopf nach unten auf jeden Fall. Ja. Das war schon nicht ohne.
Ey, aber dann beim Aufstieg, du und Vierte, ihr wart ja dann zusammen auf dem Platz, ihr seid beide eingewechselt worden. Weißt du noch, was ihr direkt danach gemacht habt?
Ja, ich würde sagen, getrunken. Ja. Wir haben, glaube ich, nicht mehr, also was ich aber auch sagen muss, das passt nochmal zu der Story, wir sind dann mit dem Bus reingefahren. Und Timo und Marco Comenda, der war, glaube ich, auch verletzt, der hatte Timo Huckepack zwischen den ganzen Fans, und die haben natürlich mit Bengalos und die haben da überall Pyro gemacht, und dann haben wir Timo gesehen, wie der vor unserem Bus da stand und wirklich mit voller Power, und da habe ich gedacht, ich muss es jetzt auch noch für ihn machen. Also es hat so motiviert, und danach habe ich auch, klar, wo wir es geschafft haben, mich noch 100-mal entschuldigt, aber wer Timo Becker kennt, der hat schon ein paar Mal gesagt, der ist auch gut am Glas.
Also ich wollte gerade sagen, war ihm wahrscheinlich auch egal nach dem Aufstieg.
Völlig scheißegal. Ja. Aber wenn sowas dann in die Hose geht, dann machst du dir, glaube ich, schon Kopf. Das muss man schon sagen. Wenn jetzt irgendwie das Tor über die rechte Seite geht, wo er gespielt hat, dann hätte ich mir schon was anhören können. Aber toi, toi, toi.
Ja, Gott sei Dank, ihr habt es geschafft. Ey, ja, wie ihr da gefeiert habt. Wir haben uns heute Morgen noch Videos angeguckt von Argentinien gestern, die auch unfassbar doll gefeiert haben, so als wären sie schon Weltmeister geworden. Will ich nochmal kurz drüber reden, so, weil es steht ja jetzt fest, Finale Spanien gegen Argentinien. Hast du es geglaubt, dass es so kommt?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin Sympathisant von Ronaldo. Also das ist irgendwie seit klein auf meinen Mann. Deswegen habe ich natürlich gehofft, dass Portugal ins Finale kommt. Aber nee, ich glaube, wenn man Argentinien so ein bisschen mal, also Spanien sowieso, die performen konstant über Jahre einfach, das ist schon herausragend, wie sie auch spielen, wie locker und leicht es auch aussieht. Aber ich finde Argentinien, wir haben ja auch Capaldo in der Mannschaft, der jetzt zeitlang auch dabei war und der natürlich auch ein bisschen was erzählt, wie es da abläuft, dass sie auch im Training so Gas geben, nicht nur in den Spielen, weil in den Spielen, glaube ich, denkt jeder von uns, was die rennen ja um jeden Zentimeter, die springen da rein. Ja. Gestern, die haben gefightet. Und ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass sie ins Finale kommen, weil ich natürlich gehofft hätte, Ronaldo kommt ins Finale. Aber so muss man schon sagen, völlig, völlig verdient. Und ja, ich finde es einfach geil, den auch zuzuschauen.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Also ich habe gefühlt schon jeden Tipp durch. Also ich glaube, ich habe am Anfang Frankreich gesagt. So,
da haben, glaube ich, viele. Also,
ja.
Hab ich eigentlich auch gedacht.
Und deswegen, jetzt dachte ich dann irgendwie, okay, it's coming home. Jetzt muss ich mir im Finale schon wieder jemand anderen aussuchen. Was ist dein Tipp fürs Finale?
Ich sage Argentinien, also Spanien natürlich unfassbare Qualität, aber ich sag manchmal nicht immer, schlägt Mentalität auch Qualität. Das ist so auch mein Motto, nicht immer. Kein Fall, aber wie die marschieren, ich glaube jetzt gerade noch im Finale auch für Messi, man hat ja das Gefühl, die machen es auch alle für Messi, die werden hoffentlich nicht überdrehen, aber die werden alles geben und deshalb glaube ich, das zieht sich am Ende, also das Argentinien. Das, und ich hoffe es auch für Capaldo, natürlich wird er da nerven, der kam heute schon mit dem Trikot,
geil.
Aber er wird da mit Sicherheit nerven, so wie ich ihn kenne, aber ja, der ist da auch so voller Effort mit drin, deswegen hoffe ich irgendwie auch für ihn, dass sie das schaffen.
Guckt ihr das Finale irgendwie zusammen?
Ja, das ist ja Sonntag, da sind wir im Trainingslager.
Und stimmt, Österreich.
Ich glaube, wenn wir das nicht zusammen gucken, dann oder Kapi guckt es alleine. Aber das werden wir schon geplant zusammen gucken. Ja.
So, ja, ist ja auch 19 Uhr, ist eine normale Zeit.
Ja, wir haben halt auch ein paar Franzosen, die natürlich jetzt auch ein bisschen sauer sind.
Aber Spiel um Platz 3 kommt ja auch.
Schwer, aber ich glaube schon, dass wir das alle zusammen gucken werden, ja.
Sehr gut. Hast du die restlichen Spiele geschaut oder hast du Urlaub gemacht,
abgeschaltet? Ja, so wie es ging. Also ich muss sagen, Deutschland-Spiele natürlich so wie es ging, habe ich geschaut. Das letzte Spiel, wo sie rausgeflogen sind, mit meinen paar Jungs in der Heimat noch, weil wir noch Pause hatten, ja, war dann sehr bitter. Aber sonst, manche coole Begegnungen waren mir einfach zu spät. Also wenn da um 1 Uhr oder um 3 Uhr nachts, fand ich dann schon schwierig. Dann bist du am nächsten Tag so gerädert für so ein Spiel. Habe ich dann nicht alles geschaut, aber ich habe schon versucht, so die interessanten Spiele zu gucken. Ja.
Hast du auch Kontakt irgendwie zu Muheim gehabt oder so während der WM oder irgendwelchen
DFB-Jungs? Wir haben jetzt, wann war das, wo wir jetzt in Dänemark waren, haben wir mit ihm telefoniert kurz. Mhm. Da haben wir dann mit ihm gesprochen. Da war ja das Spiel, bevor die gegen Argentinien gespielt haben, da hat er auch gesagt, wie besonders es für ihn ist, dass sie so weit gekommen sind jetzt und dass sie jetzt auch, dass er auch gegen Messi spielt und hat danach auch 3 Bilder gepostet auf Instagram, wo nur Messi drauf ist. Also,
süß.
Hätte ich genauso gemacht. Aber ja, wir haben dann kurz gesprochen. Natürlich haben wir ihm alle die Daumen gedrückt. Bis zum geht nicht mehr. War dann bitter. Aber ja, ich weiß noch nicht, wann er wiederkommt. Aber ich glaube, für ihn eine unfassbare Erfahrung auch.
Schon gut. Ja, das auf jeden Fall auch. Und ich nehme an, Deutschland-Spiele, beziehungsweise hast du ja auch gesagt, hast du geguckt.
Ja.
Wurden ja wieder alle 80 Millionen Einwohner zu kleinen Trainern. Ach, und ja. Jeder ist ja immer, irgendwie ist ja jeder der Meinung, er kann es besser machen. Und dann habe ich mich gefragt, weil natürlich wirst du irgendwie sauer, wenn du dir das anguckst. Und dann dachte ich mir, wenn du dir sowas anguckst, so, weil manchmal denkt man so, das könnte sogar ich mich hinstellen. Natürlich könnten wir uns hier nicht hinstellen, du könntest dich hinstellen.
Ich hab natürlich, guckst du als Spieler ein bisschen anders drauf, weil du das alle anders einordnen kannst, so wie du gerade gesagt hast, alle sind auf einmal Trainer und sagen, ja, pass doch mal dahin und der muss spielen. Und
ja,
als Spieler hast du dann einen anderen Blick drauf, weil du einfach weißt, was dazugehört und was manchmal entscheidend ist für eine Entscheidung von dem Trainer. Aber ja, ich habe manchmal schon gedacht, so, jetzt mal einen umhauen, das hätte auch geholfen. So, das war das Einzige, was ich so gedacht habe, weil ja, wie dann jeder bei die Ausstellung und mit UNDAF, dem ganzen Thema und so, das war dann schon extrem. Ich glaube, für einen Bundestrainer ist es auch sehr anstrengend, wenn jeder dir irgendwo sagt, ich weiß nicht, wie viel man davon mitbekommt, aber man wird auf jeden Fall was mitbekommen. Ja. Jeder dir sagt, der muss spielen. Im Endeffekt hat er so entschieden, so hat nicht funktioniert. Aber ja, das, was ich sagen kann, ich glaube, es hätte gut getan, mal ein über die Klinge rutschen zu lassen. Aber natürlich fair.
Ja, gerade das Mittelfeld ein bisschen dicht machen.
Macht es natürlich nicht, vielleicht auch nicht aus, aber ich glaube, das hat eventuell ein bisschen gefehlt.
Ja, Mittelfeld auch ein bisschen dicht machen hätte auf jeden Fall gut getan in manchen Spielen. Und es gibt auch viele Diskussionen um den Trainer, beziehungsweise den Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Was ist denn für dich, was macht denn so einen guten Trainer aus? Was muss ein Trainer haben? Oder beziehungsweise,
ja. Ich glaube, eine gute Kommunikation auch mit den Spielern. Und ich glaube, da gab es ja dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit UNDAF, was ja dann auch jeder mitbekommen hat, wo dann ein, zwei Sachen im TV gesagt wurden, wo dann zurückgerudert wurde, sich entschuldigt wurde, was man gesagt hat. Das finde ich, ich glaube, das schafft ja auch Vertrauen, wenn du mit einem Trainer eine gute... Ich weiß ja natürlich nicht, wie die dann in dem Camp reden miteinander. Das ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube, dass so, was so nach außen kam, was so wir mitbekommen haben oder was jeder mitbekommen hat, so, ja, ich glaube, in der Kommunikation ist da nicht alles rund abgelaufen. Ich glaube, das ist irgendwo taktisch alles natürlich schön und gut, aber ich glaube, den Spielern ein gutes Gefühl geben, mit den Spielern viel reden und wie gesagt... Sei mal dahingestellt, ob er es gemacht hat intern, weiß keiner. Aber das, was man so im TV gesehen hat, glaube ich, war so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem. Und das, finde ich, ist immer zum Beispiel hier bei den Trainern, merkst du einfach, wie gerne und offen sie mit dir reden, wie sie dir alles sagen. Und ich glaube, das macht irgendwo, gibt dir als Spieler einfach ein gutes Gefühl.
Ja, ist auch immer wichtig, wenn irgendwelche Interner, die besprochen werden, nicht nach außen gelangen. Genau, was ja da
deswegen ist das auch schwer zu beurteilen.
Ja. Was würdest du sagen, wer ist der Trainer, der dir am meisten mitgegeben hat, wo du gesagt hast, so, das war, ey, der war wichtig für mich, bester oder Lieblingstrainer?
Ja, ich sag mal, jeder Trainer gibt einem irgendwo immer was mit in seiner Karriere, ob es positiv oder negativ ist. Natürlich, wenn man sich jetzt meine anguckt, ging es eher nach oben, zwar ein bisschen später, aber überall habe ich da was mitgenommen. Aber ja, ich würde sagen, ich würde bei jedem, ob es Trainer, Co-Trainer sind, irgendwo nimmst du überall was mit. Aber klar, es ist jetzt einfach zu sagen, weil ich hier bin, aber ich glaube, das Trainerteam hier, das arbeitet so akribisch und ich mache sehr viel individuell Training mit Luik zum Beispiel auch. Der gibt mir so viel mit und dann Merlin echt auch auf dieser emotionalen Schiene. Das mag er sehr gerne. Da hat er letzte Saison, hat er mich echt mit abgeholt. Da gab es viele, viele Sachen, die natürlich auch intern bleiben, aber die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben und auch im Urlaub nochmal, wo ich drüber nachgedacht habe, dann, wo ich einfach sagen muss, klar, die Saison lief auch gut, dann ist es natürlich einfach zu sagen, aber wie die drei zusammen, oder ich will jetzt das ganze Staff nehmen, aber erstmal speziell die drei, Luik, Merlin und Richie, wie die zusammenarbeiten, wie die uns Jungs anpacken, das hat mir bis jetzt am meisten gegeben.
Ja, cool. Habt ihr da auch viel so 1-zu-1 Gespräche?
Ja, ganz oder? Viel.
Ja. Alles wichtig.
Über die Saison, das mag Merlin auch. Ist es aber auch nicht gespielt, also es kommt dann nicht einfach ganz oft und einfach irgendwie Alibi. Es kommt immer in guten Momenten, vor der Mannschaft, aber auch neben der Mannschaft, wenn er dich zur Seite holt. Hat oft die richtigen Worte, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Und ja, das hat uns als Team wirklich zusammengeschweißt und auch ein richtig gutes Gefühl gegeben.
Das ist richtig schön. Ich will noch einmal jetzt kurz nochmal Deutschland, um es dann auch abzuhaken. Kloppo ist ja jetzt Trainer, beziehungsweise wird wahrscheinlich Trainer. Ja. Was sagst du? Gute Entscheidung?
Ja, finde ich schon. Also ja? Ich glaube, irgendwie freut sich da jeder drauf, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Er wird ja auch in die Rolle so reingetragen, dass alle sagen, es gibt nur ihn.
Ja.
Aber ja, so, ich kenne ihn natürlich nicht, aber so wie ich es wahrnehme und was er natürlich auch in seinen Vereinen überall geleistet hat, glaube ich, ist es einfach der richtige Mann, der auch mit Topstars umgehen kann, der das schon gezeigt hat. Der, finde ich, immer, wenn man ihn im TV sieht, eine gute Meinung hat. Deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall der richtige Mann ist.
Ja, ist so ein bisschen die Frage, Fluch oder Segen, ob du halt mit so einem großen Namen dann kommst, weil eigentlich denkt jeder, das muss jetzt halt klappen.
Ja, aber dann sage ich auch immer, wenn jemand mit einem jetzt nicht ein No-Name, wird ja kein Bundestrainer, aber jemand, der vielleicht nicht, und dann ist es auch wieder, dann sagen auch wieder welche, dann sind wir wieder bei dem Bundestrainer.
Ja.
Deswegen glaube ich, aber ich würde eher sagen, ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Aber im Endeffekt siehst du es oder weißt es ja auch erst.
Das stimmt.
Wenn es losgeht.
Ja, hast du recht. Ja, bei euch ist ja auch so ein bisschen Thema. mit großen Namen bzw. große Abgänge, vielleicht große, die noch kommen werden. Vuskovic, der jetzt gegangen ist, der in der Premier League gewechselt hat, dann Vieira, der aktuell nicht wieder bei euch ist, und irgendwie hat man ja auch noch das Gefühl, so, ihr habt sehr viele Abgänge, da muss auch noch mal irgendwie viel passieren. Jetzt in der Sommerpause bin ich auch sehr gespannt, was da noch passiert. Kriegt ihr das im Trainingsalltag mit, was alles gehandelt wird da im Geschäftszimmer? Oder?
Also was gehandelt wird, wird überhaupt nicht. Natürlich, wenn jetzt ein Transfer ansteht, ein, zwei Tage vorher, dann sickert das schon auch an die Mannschaft durch. Nicht immer, aber meistens, weil irgendeiner weiß es dann hier oder da hat wieder jemand darüber geschrieben, das kriegst du dann schon mit. Aber so würde ich sagen, ist das schon sehr geschlossen. Also da kriegen wir nicht so viel mit. Ich habe es vor ein paar Tagen auch in einem Interview gesagt. Ich bin mir einfach sicher, dass Spieler kommen werden, ob es dann noch Fabio ist oder nicht, darüber wird ja auch dann immer diskutiert, da wird einfach kein Einfluss drauf. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber wir haben keinen Einfluss drauf. Deswegen, wir vertrauen den Leuten da oben. Ich sage mal, ich vertraue Klaus, der weiß schon, was er macht. Und ich finde auch, durch das letzte Jahr, da lief es auch in der Vorbereitung überhaupt nicht rund. Wir haben jedes Testspiel verloren. Da kamen auch viele neue. Da hat auch jeder gedacht, okay, HSV geht sofort wieder runter. Jetzt am Ende waren wir, glaube ich, punktgleich auf dem 13. Platz und hätten fast sogar den 11. Platz gehabt. Deswegen ist man da, finde ich, als Spieler, wenn du jetzt schon ein Jahr hier warst, ein bisschen entspannter und ein bisschen relaxed. Und ich vertraue einfach den Leuten, die hier arbeiten, weil sie gesehen haben, was wir auch brauchen in der Bundesliga. Aber klar, so ein Vuskovic, der Deal ist ja durch. Das tut mir persönlich weh, weil ich sehr gute Bindung zu ihm hatte oder mit Königsdörfer auch. Ich kann jetzt alle aufzählen, aber ja, das sind so die Jungs, mit denen ich sehr, sehr eng war. Tut natürlich weh, aber ja, ich bin mir sicher, der Verein hier, der wird schon die richtigen Spieler holen.
Redet ihr in der Kabine drüber? Also diskutiert ihr so? Keine Ahnung, kommt Vieira noch, kommt er nicht?
Tatsächlich muss ich sagen, nicht so, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, das ist hier Vollthema Nummer 1 beim Frühstück, beim Mittagessen. Man spricht schon mal drüber, also man hängt es schon mal auf und redet mal drüber. Aber ich glaube, das ist einfach normal, weil noch Spieler mit ihm auch Kontakt haben und dann redet man und dann spricht man mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihn anrufen und sagen, kommst du? Weil im Endeffekt, er war ausgeliehen. Ich glaube, Arsenal kann entscheiden. Keiner weiß, was hier geboten wird. Solche Themen will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen. Aber man spricht schon mal in der Mannschaft darüber, dass man sagt, ey, wie wäre das? Kann es sein, dass der noch bleibt oder dass er hier hinkommt? Das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man da bei jedem Frühstück drüber spricht. Ja. Einmal gesprochen, dann ist es eigentlich auch abgehakt und dann wirst du ja alles eigentlich auch irgendwo mitbekommen. Ja.
Und generell in der Kabine, ich frage mich immer, wie das so abläuft. Keine Ahnung, man kriegt ja, keine Ahnung, du wachst auf, liest morgens, Spieler XY soll gehen. Gehst du dann in der Kabine hin und sagst, hier, hör mal.
Manchmal, man kriegt das ja schon durch die Gespräche mit den Spielern mit, ob da irgendwas im Raum steht, ob jemand geht oder ob es fest ist, dass man bleibt. Kriegst du schon immer so ein bisschen mit, jetzt nicht nur medial, sondern weil du einfach mit den Spielern dann auch in der Kabine bist und du siehst es den Leuten an, wenn du mit ihnen redest, wie sie mit dir reden. Und da geht man schon mal hin. Also ich mache dann gerne auch Jokes, wenn ich irgendwo mal gelesen habe, einer soll da und da hingehen, dann gehe ich hin und dann mache ich mal einen Joke darüber und sage, ja, wie, kannst du nicht hingehen, bleib hier und solche Sachen. Aber das sind eigentlich, glaube ich, so Kabineteils, die so ein bisschen normal sind, die so ein bisschen lustig auch sind. Und dann redet man schon darüber, weiß jetzt nicht, dass du dich in einem, also schon auch mal ein ernstes Gespräch, wenn jemand jetzt einen Rat möchte und dich mal fragt und sagt, ey, was willst du dazu sagen? Schon, aber ja, ich glaube, wenn man da mal liest, einer geht jetzt, keine Ahnung wohin, dann gehst du schon auf jeden Fall mal hin.
Also. Und wie läuft das dann ab, wenn so ein Wechsel dann vollzogen wird? Ist er dann an Tag 1 noch in Training, Tag 2 nicht mehr da? Oder verabschiedet er sich dann schon vorher? Oder?
Ja, ich glaube, verabschieden ist meistens erst, wenn es auch veröffentlicht wurde, wenn es Social Media oder wenn es irgendwo drinsteht, dann wird sich verabschiedet vorher, weil ja, beste Beispiel ist ja, das hat ja auch jeder mitbekommen, Königsdörfer letzte Saison, dass er nach Nizza da gehen sollte, dass es durch den Medical-Check nicht geklappt hat. Das ist, kann man ja lesen, das steht ja überall drin, ich erzähle ja jetzt nichts Neues. Ja. So, da hat er sich zum Beispiel schon verabschiedet von der Mannschaft, ist dann hingeflogen und stand 4 Tage später auf der Matte. Ich mich auch totgelacht, ich sage, bist ja wieder. Das ist dann schon immer... Ich glaube, da sollte man ein bisschen mit warten, aber klar, das war auch eine andere Situation, weil er hinfliegen musste und sowas natürlich. Aber sonst wird, glaube ich, immer gewartet, bis unterschrieben ist, bis alles durch ist und dann wird es meistens erzählt. Und meistens, muss man ja sagen, sind die Jungs ja gar nicht mehr dann am Gelände, weil kurz nach Unterschrift oder Tag später wird veröffentlicht und dann sind sie meistens schon gar nicht mehr da. Aber klar, kommt dann noch mal einer und sagt, ey, könnte jetzt passieren, ciao, nimmt einen nochmal in den Arm. So. Das, das passiert schon auf jeden Fall so.
Gibt es auch Leute oder Spieler, weiß ich nicht, ob hier oder bei alten Vereinen, die dann auch mal prahlen quasi? So, ey, die haben Interesse, die haben Interesse, die haben Interesse, aber im Endeffekt wechseln sie doch nie.
Die hast du auch. Also ich hab in der letzten Saison gesagt, es werden so viele jetzt sagen, ja, ich gehe dahin. Und am ersten Trainingstag stehen sie hier auf der Matte. Und das hast du aber immer. Also das hatte ich schon in jedem Verein, ob es dann nach oben geht oder nach unten. Also es muss ja nicht unbedingt immer nach oben gehen. Die Spieler sagen immer, ja, ich gucke mir jetzt was Neues an und ich möchte was Neues machen. Und ja, klar, im Endeffekt sind sie wieder auf der Matte. Deswegen darauf so viel zu geben, außer man hat jetzt eine Saison wie Vuskovic gespielt, wo du einfach weißt, für den HSV ist es unfassbar schwer, den zu halten.
Ja.
So, da sagst du dem beim letzten Spiel, habe ich ihm Ciao gesagt, aber richtig, weil da war klar für mich, okay, eigentlich ist es sehr schwer, dass er bleibt. Aber ja, die Jungs oder viele Jungs prallen auch sehr gerne. Ja.
Und wie ist es dann zum Beispiel jetzt, ihr hattet das erste Trainingslager schon, waren da schon ein paar Neuankömmlinge dabei?
Ja, ich glaube, Kofi von Dresden war schon dabei. Albert, der jetzt fest verpflichtet wurde, Kornberg, der aber schon die halbe Saison hier gespielt hat. Also es fühlt sich nicht an wie Neuzugang, wurde dann jetzt einfach nur fix gemacht. Ja. Die beiden waren dabei und dann hattest du halt viele junge Spieler, die dabei waren, aber sonst ist jetzt, glaube ich, nur der Martin, oder die sprechen den ja alle auf Französisch aus, das lasse ich jetzt mal hier sein. Martin sagen die immer. Ja. Der wird jetzt mitkommen und wie gesagt, im Fußball kann sich ja jeden Tag was drehen. Kann sein, dass noch welche dazukommen, aber das sind jetzt so die Neuen, die da sind.
Wie ist es dann so? Ist es, keine Ahnung, wie erster Tag nach der Schule? Kommst dann wieder und dann sitzen auf einmal wieder ein neues Gesicht da? Oder ist alles schon lockerer, weil...
Ja, ich glaube, weil du es irgendwo kennst, ist es ein bisschen lockerer. Und trotzdem ist es aber auch komisch, weil Wainsey zum Beispiel, Königsdorfer, mit dem war ich sehr eng, habe viel mit ihm auch privat unternommen. Und dann sitzt er nicht mehr in seiner Ecke und bringt einen dummen Spruch. Und du denkst dann schon so, boah, oder Vuskovic. Also wie gesagt, da könnte ich alle aufzählen, weil alle wirklich gute Menschen waren. Das ist dann schon, dass du erstmal so denkst, aber im Fußball, das ist ja so schnelllebig, dann trainierst du, hast schon, weiß nicht, ein Team-Event oder hast schon Aufgaben mit der Mannschaft und dann switcht das auch ganz schnell. Dann postet der Neue schon wieder von seinem neuen Verein und dann geht es halt nachher so, dann geht es ganz schnell. Ist dann manchmal schade, aber ja, ich glaube, das ist irgendwo um die Lage und gehört zum Fußball dazu.
Wie war dein erster Tag beim HSV? Warst du nervös? Kannst du dich daran erinnern?
Was heißt nervös? Ich glaube, das Gute war, dass ich das Jahr Bundesliga dann schon hatte.
Ja.
Und dass ich so ein bisschen, ich kam jetzt nicht an wie in Kiel von der vierten Liga und du musst erstmal so jedem Hallo sagen und so schüchtern. Also ich bin generell jetzt ich mache viele Jokes, aber ich bin eher zurückhaltender Typ. Und bin dann natürlich mit Demut hier hingekommen, aber ich musste mich auch nicht verstecken. Also ich bin jetzt nicht angekommen, habe getan, als wäre ich jetzt eine ganz kleine Nummer. Also das war, glaube ich, das hat mir gut getan. Aber natürlich, die ersten Tage sind immer, du weißt nicht, im Bus, wo du dich hinsetzt, ob da jemand einen Stammplatz hat oder beim Essen, wo du sitzt. Das sind schon so Themen. Stimmt, oder wie du dich verhalten hast im Gym. Handy dabei, Handy nicht dabei. Das sind so Themen, wo du dann lernst. Ja, aber erstmal guckst du dich ganz oft um und sagst, darf ich das mal? Und dann merkst du irgendwann, wie locker das alles ist. Überall stehen auch, im Eisbad zum Beispiel, stehen Regeln oben dran, ob es denn jeder macht. Am Anfang machst du es ja, aber irgendwann verfällt es auch und dann wird es lockerer. Und ich glaube, jetzt nach einem Jahr, auch mit den vielen Spielen und so, ist es, glaube ich, ganz, ganz locker jetzt.
Ja. Also eigentlich wie in jedem anderen Job auch. Ne? Am Anfang erstmal gucken, was man machen darf, was man nicht machen darf, genau. Und dann gucken. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist von der vierten in die erste Liga gegangen. Und da muss ich auch ablesen, was du alles schon erlebt hast, weil bist ja auch 2000er Jahrgang, 26, aber hast ja schon irgendwie mehr erlebt als viele andere Profis. Das lese ich jetzt alles ab. Hier Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Liga mit Preußen Münster, dann Wechsel in die zweite Liga zu Holstein Kiel, mit Kiel dann Aufstieg in die erste Liga, anschließend nochmal Abstiegskampf mit Kiel erlebt und dann dein Wechsel zum HSV und der Verbleib in der ersten Liga und jetzt startet deine, also dann dritte Liga, Erstligasaison.
Ja.
Es ist verrückt, oder? Wenn du so auf den Weg blickst, ist doch krass, was du alles schon erlebt hast.
Jetzt auch, wo du es dann nochmal sagst, hat man das, aber das Coole ist, dass ich das immer so verinnerliche. Ich sage mal, bei vielen, vielen jungen Profis, die dann ich habe ja dann in der U19 Bundesliga auch gespielt bei Münster, da hatte ich bei Dortmund oder da haben ja Schalke, da waren ja Teams dabei, da waren Spieler, die haben schon Unsummen verdient, die haben dann bei den Profis mittrainiert. Und so ehrlich muss ich sein, aus dem ganzen Jahrgang, so viele Jungs haben es gar nicht geschafft. Und deshalb bin ich manchmal so ein, klar, es ging später los, keine Frage, aber ich bin manchmal happy, dass es so lief, weil ich auch viel dafür getan habe, klar, aber weil du viele Profis hast, finde ich, die sehr jung Profis werden, dann sehr hochnäsig werden, sehr, sehr arrogant werden und dann glauben, ach, jetzt habe ich mal meinen Profis mittrainiert, das wird schon und dann kommt halt der, sage ich immer, der freie Fall. Deswegen sage ich auch den Jungs, die hier mittrainieren, mit 17 hier mitzutrainieren, ich hätte so viel dafür gegeben, ihr müsst euch den Arsch aufreißen. So.
Ja.
Auf gut Deutsch gesagt, deswegen ist es für mich immer das Wichtigste und finde es einfach cool, wenn ich zurückblicke, weil ich mir das immer geträumt habe, Bundesliga zu spielen. Aber irgendwann dann natürlich schon, wenn du mit 18 noch bei Eintracht Rheine spielst, dann in deinem zweiten A-Jugendjahr zu Münster gehst, was schon ein Privileg für mich war, dann glaubst du vielleicht auch nicht mehr unbedingt, okay, jetzt in die Bundesliga. Ich habe gesagt, ich versuche das Maximale. So, dann lief da alles echt, auch meine Karten, ist irgendwie die Drittligamannschaft ist abgestiegen, dadurch konnte ich in die vierte Liga. Es hätte sonst alles nicht so funktioniert. Ich hätte wechseln können von Münster nach Ingolstadt, nach 2 Jahren, wo ich bei Münster, ich habe 3 Jahre bei den Profis gespielt. Das war auch sehr, also es war knapp, dass ich da hinwechsel. Mhm. Das hat dann nicht geklappt. Im Endeffekt kann man jetzt sagen, toi, 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 das hat alles, das hat alles so funktioniert. Aber das ist das Coole daran, ich gucke immer zurück und sage immer, wie besonders das für mich ist. Und ja, ich glaube, hätte man mir gesagt, jetzt kommt die dritte Bundesliga-Saison, die zweite dann beim HSV, ein Jahr schon jedes Spiel 90 Minuten gespielt, habe ich schon mal gesagt, hätte ich nicht geglaubt. Aber dadurch hast du, oder weißt du das einfach, weil du viel dafür gegeben hast. Und klar, es ging später los, aber dann sage ich immer Vollgas.
Ja, es ist krass, weil du hast gesagt, du hast auch viel dafür getan und das glaube ich auch, dass du extrem viel geackert hast, weil du hast ja kein NLZ oder so durchlaufen, warst dann lange bei Rheine bis zur E-Jugend, dann Regionalliga bei Preußen Münster. Ist man da schon in der Jugend, also checkt man das schon, dass man da so diszipliniert sein muss oder ist es so, dass du trotzdem normal zur Schule gegangen bist, am Wochenende auch mal einheben warst mit den Jungs und nicht so fit warst, keine Ahnung, oder wusstest du schon immer, hast du das große Bild vor Augen gehabt?
Also ich sage immer, jeder Fußballer sagt sowieso, der dann Fußballer in der Bundesliga ist, ja, ich wollte das schon immer. Das ist irgendwie so ein Standardspruch, aber es gibt halt viele, die mich kennen und die wussten, dass ich Fußballprofi, dass das Maximale für mich war. Ich bin natürlich auch mal mit den Jungs rausgegangen, aber ich habe immer gute Beispiele bei Eintracht Rheine mit 18, sehr viele Jungs abends feiern gewesen, morgens in den Bus rein, beim Spiel mit solchen Augen verletzt im Spiel und das habe ich halt nicht gemacht. Natürlich bin ich auch mal rausgegangen, das steht außer Frage, aber ich habe immer gesagt, Training, Spiele, voll Fokus, voll durchziehen und das war aber nicht so, ich sage immer, das kam einfach aus voller Überzeugung, es war irgendwie, ich sage immer, es ist wie angeboren gewesen, aber ich wollte immer Fußball spielen und dass es dann so kommt, hätte man, ja, nicht gedacht, aber jetzt im Nachhinein kann ich schon sagen, ich wollte das unbedingt und habe es dann irgendwo auch durchgezogen.
Ja, ey, sehr lobenswert. Du warst ja dann auch in der E-Jugend bei Rheine und da hatten Preußen Münster und Osnabrück auf jeden Fall ein Auge auf dich geworfen. Und war das dann auch so der Moment, wo du irgendwann dachtest, als Preußen dann nochmal angefragt hat, als du in der U19 warst, so, ich muss jetzt wechseln?
Ja, das war halt, ich muss schon sagen, dass ich immer der Beste, das hört sich dumm an, aber in den Es gibt so viele Zeitungsartikel, wie ich in den Jugendmannschaften immer bester Spieler geworden bin. Ich habe selber gemerkt, ich war schon wirklich gut, aber ich war auch ein kleiner Heimscheißer. Ich wollte gerne in der Heimat bleiben. Ich war sehr happy dann auch, immer mit meinen Jungs zu spielen. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, ich war auch mal bei Enschede zum Probetraining. Dortmund hatte mal angerufen in E-Jugend. Also ich war schon wirklich, wirklich gut. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, zweite Jahr A-Jugend, wenn du jetzt den Schritt nicht machst, wann willst du den machen? Also wenn du jetzt nicht gehst, dann hast du keine Chance mehr. Es kam vielleicht ein bisschen verspätet, aber ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich hatte eigentlich ab der E-Jugend jedes Jahr Angebote von Osnabrück und Preußen. Jedes Jahr. Es gibt noch Chats, wie ich bei Preußen zugesagt habe, U17, und dann mit einer Nachricht geschrieben habe, dass ich nicht kommen möchte und dann einfach nicht gekommen bin, obwohl das schon alles fast durch war. Es war jetzt nichts mehr unterschrieben. Ja, ich glaube,
einfach noch nicht getraut?
Nee, irgendwie, ich weiß nicht warum. Es war mir alles ein bisschen zu viel. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, das wäre doch nicht so schlimm gewesen. Aber
wie alt warst du? 17, 18?
Ja, aber da bist du eigentlich in einem Alter, wo du das auf jeden Fall kannst. Aber es war ab 10, 11, 12, 13, jedes Jahr haben sie angeklopft, Jahr. Habe ich dann immer gesagt, nee, und dann doch, und dann nee. Und dann war einfach so der Moment, wo ich die Überzeugung hatte, das zu machen. Und auch da sage ich, es soll alles immer so kommen, wie es kommen soll. Und deswegen wäre ich ein Jahr vorher gekommen, hätte es vielleicht nicht geklappt. So hat es geklappt. Und dann kann man eh sagen, hat alles richtig gemacht. Aber ja, das war schon jetzt im Nachhinein, sage ich, ein bisschen komisch, warum ich das nicht machen
wollte. Ja, es ist krass. Vor allem eigentlich denkt man so, ja, wenn du die Chance bekommst, direkt nutzen.
Genau.
Und bei dir, du konntest dir ja fast sicher sein, okay, nächstes Jahr klopfen sie eh wieder an.
Ja, Enschede war dann auch, da habe ich auch ein gutes Probetraining gehabt. Und dann wurden aber die Deutschen immer so ein bisschen geärgert, da wenn wir da waren bei Probetraining. Und da habe ich vorgesagt, nee, habe ich zu Hause gesagt, ich fahre da nicht mehr hin. Bin ich nicht mehr hingefahren.
Sehr gut.
Also wirklich echt.
Aus Überzeugung.
Lustige Storys.
Ja. Ja, und dann, du hast gesagt, du bist so ein Heimscheißer. War das dann auch der Grund, warum du nicht nach Münster gezogen bist?
Ja, ich bin, also eine Zeit lang bin ich dann immer gependelt, bin ich dann immer rüber. Ich bin dann irgendwann zum Ende nach Münster gezogen. Also ich habe dann in Münster gewohnt. Aber es kam ja auch ein Spieler, Simon Schäder, der kam ja auch aus Rheine. Wir hatten dann eine Fahrgemeinschaft und das war für mich völlig fein. Ich war dann zu Hause mit meinen Jungs, das fand ich ganz cool. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, boah, jeden Tag nach dem Training noch 50 Minuten mit Stau und dann vielleicht mal eine Stunde zu fahren, wurde mir dann auch zu viel. Und dann bin ich nach Münster gezogen, dann bin ich rüber. Und dann ja in dem letzten Jahr, oder wo wir aufgestiegen sind, dort schon gewohnt und dann rüber nach Kiel.
Ja. Ich habe da nämlich in dem Zuge noch eine Story mitbekommen, dass du wegen dieser Bahnfahrt fast deine Karriere so ein bisschen an den Nagel gehangen hast. Willst du die erzählen?
Ja, das ist irgendwie im Nachhinein eine coole Story. Also ja, ich war ja dann eine U23 oder eine U19, habe ich schon als Sechser 8 Tore gehabt. Und wenn ich jetzt nachdenke, U19 Bundesliga, 8 Tore als Sechser ist ja schon eine
Leistung. Quote.
Ich sag, heutzutage gehen Jungs mit so einer Quote, und wir waren bei Preußen Münster, wir sind am Ende knapp nicht abgestiegen. Da gehen normalerweise die Jungs jetzt in die zweite Liga oder manche sogar in die erste. Und ja, für mich war Oberliga Preußen Münster dann und ich war fein damit. Also ja. Alles. Und dann habe ich danach 5 Spiele in der Oberliga auch 6 Tore gehabt. Komischerweise als Sechser. Jetzt schieße ich nicht einmal aufs Tor. Ich weiß auch nicht, wo das hingegangen ist. Und dann war es halt so, dass ich hochgezogen wurde. Oder nicht hochgezogen, ich sollte dann bei den Profis mittrainieren. Mhm. Irgendwann haben die gesagt, ey, du machst es so gut, du darfst hier mittrainieren. Und dann war aber so, dann habe ich mein Fachabi gemacht und dann war, was mache ich jetzt? Gehe ich zum Training, weil das natürlich morgens war. Gehe ich zum Training oder nicht? Und da war noch die Zeit, kann man ja sagen, weil Preußen Münster kaum was verdient. Mhm. Das Ticket dann für den ganzen Tag, weil du musst morgens hin, abends zurück, war dann dementsprechend auch teuer. Mhm. Und dann ja nicht so die beste Unterstützung gehabt in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber zum Training. Ich fahre dann halt schwarz. Wurde dann, habe ich glaube ich auch mal erzählt, dreimal erwischt. Irgendwann dann wurde es mir dann auch bezahlt und dann wird natürlich dein Gehalt. Und dann kommt das alles mit dem richtigen Vertrag. Aber in der Phase war, wie gesagt, ich darf da mittrainieren, dritte Liga, war für mich alles. Und da habe ich es einfach gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, waren das schon auch Tage, wo du dann abends schon vorher überlegst, so, boah, morgen früh wieder zum Training, wieder schwarz waren, macht jetzt nicht so Laune. Und dann
immer an den Türen lauern, ob da jemand kommt oder nicht.
Ja, vor allem, das war immer ein Trick. Man konnte dann auf dem Handy noch schnell buchen und dann bei jeder Station habe ich dann wieder geändert und dann gewartet und dann immer geguckt. Und es war schon sehr nervig, muss ich sagen. Aber klar, das gehört irgendwo dazu und ja.
Und dann hast du aber 3-4 Monate, bist du gar nicht mehr zum Training, oder?
Ja, eine Zeit lang bin ich dann nicht mehr zum Training. Da wurde dann darüber gesprochen, ob mir die Mannschaft irgendwie das aus der Kasse bezahlt. Haben sie dann aber nicht gemacht.
Wieso?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Im Endeffekt, das sollte vielleicht alles so kommen. Und dann irgendwann, klar, mein Vertrag angepasst, die sind abgestiegen. Und dann hat es natürlich alles gepasst, aber ja, das war schon echt eine prägende Zeit.
Hast du dir mal ausgemalt, was dann, oder was du machen würdest, wenn es dann halt nicht geklappt hätte? So, wenn du dann einfach nicht mehr zum Training gehst, wenn der Verein irgendwie auch ein bisschen sagt, so, ja, okay, dann kommst du halt nicht 4 Monate zum Training, ist uns egal, so ein bisschen. Weil, ich weiß nicht, wie alt warst du da?
Ja, dann war ich, so, müsste ich 18, 19
gewesen. Ja, Fachabi gemacht.
Ja.
Hast du schon irgendwie einen Plan B gehabt, was du?
Eigentlich wollte ich Schule fertig machen und dann gucken. Und dann wurde das ja alles so über Bord geworfen. Und da war ich trotzdem mal noch in der U23. Da bin ich dann abends dann ja auch immer zum Training hin. Dafür hatte man dann ein Ticket, was natürlich auch günstig, das war viel günstiger als so ein Monatsticket, wo du jeden Morgen oder wo du den ganzen Tag fahren kannst. Das war dann nur abends immer das Training. Das war ja dann easy. Das ging dann, aber ich weiß nicht, wie gesagt, eine Zeit lang war ich dann nicht mehr bei den Profis. Das war dann schon nicht ohne, aber dann kam irgendwann natürlich der Sportdirektor und hat dann gesagt, ey, das geht so nicht. Aber trotzdem muss ich auch sagen, der Sportdirektor, der damals dann da war, hat erstmal mir dann nicht unbedingt geholfen. Also ich will jetzt da nicht gegen schießen, aber das weiß ich natürlich auch noch ganz genau. Und wenn sich solche Leute bei mir melden jetzt, dann vergesse ich das halt auch nicht.
Ja, ist auch wichtig. Vor allem, es ist verrückt, gerade was du erzählt hast, wie deine Quote war, die haben Potenziale in dir gesehen. Du warst super wichtig und dann irgend so ein Ticket.
Und man muss sagen, es waren 240 Euro im Monat. Also ich glaube, für einen Verein, Preuß Münster, so...
Das sollten sie schon überhaben.
Ohne die schlecht zu reden, das sollten sie überhaben. Ja. Wenn ein Spieler wirklich auch performt, dann sollte das schon gehen. Und schon da, finde ich, hinterherrennen zu müssen, als Spieler, der dann bei den Profis mittrainiert, ja, finde ich dann schon irgendwo schwierig. Aber es ist also das absolute Herzensverein von mir. Also den liebe ich über alles. Da will ich kein schlechtes Wort verlieren. Aber ich glaube, da war es einfach nicht so wichtig, was mit den jungen Spielern ist. Es war so, ja, entweder der kommt oder nicht. Dann hat man einen anderen mittrainiert. Hat der Frenk hat da auch mittrainiert, der jetzt bei Braunschweig spielt. Wurde halt einfach ausgetauscht. Ja. So, und ja, im Nachhinein kann man sagen, das sollte ein Verein überhaben. Aber ja, gut, jetzt sitze ich hier und habe es geschafft oder komme jetzt in die dritte Bundesliga-Saison. Also.
Gott sei Dank, alles gut gegangen. Ja, du bist ja nach Kiel gewechselt. Habe aber auch gelesen, dass Bochum Interesse an dir hatte.
Ja.
Wieso ist es nicht der Sprung? Du hättest theoretisch direkt in die Bundesliga.
Ja, ich weiß natürlich immer dann nicht, wie genau man so über solche Storys sprechen kann, aber ich bin mit meinem Berater dort gewesen, habe Gespräche mit denen geführt und ja, ich gehe nicht ins Detail, aber ich habe mich einfach nicht gut gefühlt nach dem Gespräch. Ich bin dann bei dem Gespräch raus und habe zu meinem Berater gesagt, okay, fühlt sich nicht so gut an. Wie intensiv sie mich dann auch noch wollten, weiß man auch nicht, weil ich mich dann einfach auch direkt für Kiel entschieden habe. Ich habe dann gesagt, aber ich will.
War es zeitgleich?
Ja.
Okay.
Ich will das, ja, vielleicht eine Woche versetzt, aber eigentlich war es in der Transferphase, habe ich gesagt, okay, ich möchte nach Kiel, aber es lag einfach daran, dass mir das Gespräch irgendwie nicht so gefallen hat. Also da hatte ich so das Gefühl, ja, vierte Liga und erste Riesensprung, aber. Es wurde auch so geredet, als kann ich nur gerade auslaufen, so ein bisschen. Das war bisschen, wo ich einfach nicht das, also es wurde nicht so extrem gesagt, natürlich nicht, aber du entwickelst irgendwann, wenn du mit Verein sprichst, für dich selber einfach ein Gefühl, automatisch, das kommt oder es kommt nicht. Und da war mein Gefühl, okay, Kiel, ruhig, natürlich weiter weg, weil Bochum wäre nah dran gewesen. Aber ich wollte auch mal genau die Challenge, wo ich mich immer nicht getraut habe, mal weiter weg. Und dann war Kiel, ist ja von zu Hause 4 Stunden entfernt gewesen. Da habe ich dann irgendwie gesagt, coole Aufgabe, das will ich machen.
Also hat nicht nur Bochum dir nicht zugesagt, sondern Kiel dir auch zugesagt.
Ja.
Ja, okay, krass. Und Kiel gilt ja auch als sehr sympathischer, bodenständiger, kleiner Verein. Dann kam ja dein Wechsel zum HSV. War das erstmal so ein kleiner Kulturschock oder dadurch, dass du schon Bundesliga-Gast gespielt hast, in Ordnung?
Nee, es war trotzdem ein Kulturschock, weil man muss ja sagen, ich sag das immer und das hört sich so unfair Kiel gegenüber an, aber das sind Unterschiede, die beiden Vereine. Ob du bei Kiel bist oder hier, bei Kiel, sag ich, war das Perfekte für mich. Ich konnte mich in Ruhe entwickeln. Wenn ich jetzt direkt hier hingegangen wäre von Münster, weiß man nicht, ob ich so Ruhe gehabt hätte. In Kiel konnte ich einfach mein Ding machen, habe am Anfang nicht viel gespielt, oder was heißt nicht viel gespielt, habe es ja gerade gesagt, trotzdem hatte ich genug Einsätze in der ersten Saison, aber ich konnte alles in Ruhe machen. Es wurde nicht draufgehauen, wenn es mal nicht lief. Wenn ich nicht performt habe, am Anfang war ich auch nicht wirklich gut. Da wurde eigentlich draufgekommen. Ich glaube, hier ist dann schon so ein bisschen der Druck und die Anspannung ein bisschen anders. Gerade in der zweiten Liga, da war es bei Kiel dann so, ey, wenn wir unter die ersten 10 kommen, das wäre schon richtig cool. Mhm. Und ja, da konnte ich mich in Ruhe entwickeln. Und ja, es war dann schon so ein kleiner Kulturschock, wo ich dann hier hingekommen bin. Also,
allein das Stadion, ne?
Ja, also, wo ich dann hier stand und da die Fotos gemacht habe, mich umgeguckt habe. Ja, und man muss auch so ehrlich sagen, wenn du in Kiel spielst, verfolgst du den HSV irgendwie automatisch, weil es nah dran ist. Ich bin oft am Wochenende dann auch mal hier gewesen, weil die Stadt einfach schön ist. Und ja, das war dann schon echt, echt besonders, muss ich sagen.
Wieso ist dann HSV geworden? War ja wahrscheinlich nicht der einzige Bundesligist, der angeklopft hat.
Möglich. Ich muss dann schon sagen, ich habe ja die Story mit meinem Opa auch mal gesagt, dass Opa auch HSV-Fan ist, aber... Weiß ich, irgendwie hat mich die Aufgabe richtig, richtig gereizt. Ich habe auch mal gesagt, dass ich Merlin schon aus der Jugend kannte. Mit Merlin schon Kontakt in der Jugend gehabt, beim Probetraining in Osnabrück gewesen, wo er der Trainer war. Es war jetzt nicht ausschlaggebend, aber man hat über die Jahre dann, weil wir auch den gleichen Berater hatten, immer noch so ein bisschen eine kleine Connection. Das war mir dann schon wichtig.
Mhm.
Und im Endeffekt, ich war immer hier in der Stadt, wenn ich in Kiel war, bin ich so oft hier rübergefahren. Ich habe immer gedacht, so, boah, hier zu spielen, hier in der Bundesliga zu spielen, das. Auch in der zweiten ist es cool hier, aber hier in der Bundesliga zu spielen, ist wirklich auch was richtig Besonderes, weil der Verein einfach so besonders ist. Und dann, weiß nicht, auch mit der, natürlich mit der Entfernung von zu Hause und mit dem Ganzen drumherum, dass ich einfach so Bock hatte, hier zu spielen und das so besonders für mich ist, aber auch war, wo ich den Anruf bekommen habe, wo ich auch meinen Beratern gesagt habe, ey, da habe ich wirklich richtig Bock drauf, und die waren ähnlich wie ich. Also wir haben beide so ein gutes Gefühl gehabt, auch die das sagt auch jeder, aber die Gespräche waren wirklich auch einfach cool. Man ist danach mit einem Gefühl raus, wo man dachte so, boah, hier hat man Bock drauf, und ich habe auch gedacht, so Aussteiger hier, das könnte zu mir passen, und dann habe ich mich dafür entschieden.
Wie schnell hast du deine Opa angerufen?
Ja, ich bin dann hingefahren und na, ich habe schon mal gesagt, der hätte es nicht geglaubt. Der dachte dann so, hat dann so gelacht und sagt so, ja. Da habe ich gesagt, nee, Opa, ich kann dahin. Wenn ich jetzt sage ja, dann, weil da war schon gefühlt durch, aber ich entscheide im Endeffekt ja sowieso am Ende, wenn noch nicht unterschrieben ist. Da habe ich gesagt, doch, Opa, ich will das. Und dann irgendwann hat man gemerkt, wie stolz er war und wie besonders das für ihn war. Aber wo er dann, ja, er hat jetzt kein Handy, guckt immer über irgendwie über seinen Fernseher, gibt er oben immer bei Suche irgendwas ein, dann gibt er meinen Namen ein, dann findet er immer irgendwo was. Aber wo er es dann erste Mal gesehen und auch gelesen hat, dann hat er nochmal angerufen und gesagt, die haben mich ja wirklich. Und dann war es wirklich, wirklich cool, und den pushe ich da auch manchmal ein bisschen zu viel, aber ja, ich glaube, das ist auch was sehr Besonderes, wenn der Opa, der hat mir damals immer gesagt, ja, HSV ist so cool, ja, HSV-Fan schon seit klein auf, ja. Und dann irgendwann ihm zu sagen, okay, man wechselt dahin, das ist schon sehr besonders. Aber es war jetzt nicht Punkt Nummer eins zu sagen, ich wechsle hier hin, da haben einfach viele, viele Punkte gepasst.
Ja. Hast du es ihm, also bevor es fix war, deinem Opa schon verraten, aber dadurch, dass er es nicht geglaubt hat, ist er nicht direkt raus und hat es jedem erzählt.
Ja, genau. Also es war dann so am nächsten Tag, am nächsten Tag war geplant, der Medical Check, also hier dann noch hinzufahren. Natürlich kann man dann immer noch sagen, man macht es nicht, solange nicht unterschrieben ist, ist nicht unterschrieben. Aber es war dann schon so, ey, Sachen sind gepackt, so Opa, das wird, weil er natürlich auch mitbekommen hat, mit wem ich sonst dann auch noch gesprochen habe. Und da hat er ja zu jedem Verein seine Meinung, das sowieso.
Alles scheiße.
Aber er hat zum Beispiel nicht, also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, er hat nicht mal einmal am Telefon davor gesagt so, was ist denn mit der HSV, warum rufen die nicht an? Hat er nicht gesagt. Er hat über so viele Vereine gesprochen. Aber dann, ich glaube einfach, weil er das nicht geglaubt hat.
Ja, also der hat damit es nicht, war zu groß für ihn.
Und auch nicht gerechnet, der hat damit niemals gerechnet. Und jetzt, wenn ich in die Heimat fahre, ich muss Sachen für ihn mitbringen. Der sieht aus, der ist eingekleidet, von Kopf bis Fuß, sein Sessel, sein Schal, alles voll. So, das ist schon...
Er sitzt
schon
bestimmt auch so vor dem Fernseher und guckt die Spiele, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der holt immer seine Nachbarn ran, dann gucken die immer und dann sagt er mal, ja, das ist mein Junge. Und ja, schon cool.
Also, war er auch mal hier im Stadion?
Nee, das ist ja ein großes Thema. Ich habe schon ganz viele, also Sponsoren und der Verein, die wollen ihn alle mal hier hinholen, weil ich ihn schon ein bisschen gepusht habe auch. Aber Opa sagt immer, er fühlt sich wohl zu Hause in seinem Sessel zu gucken, Massage schön angucken, Ruhe, Frau dabei.
Schön warm. Da
ist er wirklich happy, und er sagt dann, er ist jetzt 73, ist aber topfit.
Er ist 73?
Ja, Opa ist nicht so. 74, Opa ist nicht so. Sehr jung. Und er sagt dann mal, die Knochen. Nee, das geht. Ich muss auch noch schnell auf Toilette. Ich
muss auch nicht mehr alles mitmachen.
Ich sag, das schaffst du, wenn du in der Loge bist, weil er könnte ja hier sitzen, wo er möchte. Du schaffst es, auf Toilette zu gehen. Ich habe das Gefühl, der will die Aufmerksamkeit nicht so unbedingt, wenn er jetzt hier im Stadion ist, weil das würden schon Leute mitbekommen, dann glaube ich, weil ich so viel darüber gesprochen habe.
Ja.
Aber das ist schon noch ein Ziel oder ein Traum, dass Opa hier einmal sitzt, wenn ich spiele. Und ich glaube, das wird, auch wenn er jetzt sagen würde, nein, wenn er das hört, das wird klappen.
Könntet ihr schaffen. Vor allem, wenn er erst 74 ist, dann hat er ja wirklich keine Ausreden. Da muss er ja noch fit sein.
Der kann das. Er hat zwar so einen Kessel vom Bier trinken, aber sonst.
Den kann ja vor sich hier herschieben und ablegen. Ja. Vorhin hast du schon gesagt, du bist diszipliniert. Warst du wahrscheinlich dann auch schon immer, beziehungsweise haben wir ja darüber geredet, dass du es schon immer warst. Ich habe gehört, du hast einen Angelschein.
Und nee, also was heißt ein Angelschein? Ich konnte immer mit Phil Harris in Kiel bei so einem bei so einem See angeln, der von einem Privatperson war, wo wir angeln durften.
So. Ey, ich dachte hier schon Angelschein, da habe ich nämlich, hätte ich mal gefragt, wie viele Versuche du gebraucht hast.
Ich muss sagen, ich habe ganz oft angefangen, und das, weil es mir so Spaß macht, aber ich habe es nie durchgezogen.
Aber was für ein Angeln machst du? Was macht dir daran so Spaß? Ist es wirklich einfach nur rumsitzen oder bewegst du dich auch ein bisschen?
Manchmal ist es wirklich nur rumsitzen oder beim Angeln. Ich bin oft dann auch beim Angeln dabei einfach. Ich angel natürlich auch selber. Dann ist es oft so, dass wir dann zu so einem Forellenteich fahren, wo du dann auch angeln darfst. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo angeln, wo du nicht angeln darfst. Oder zum Beispiel in den Niederlanden kannst du dir online einen Schein holen. Das habe ich jetzt mit meinen Kumpels in der Pause gemacht. Da haben wir dann geangelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier jede Woche irgendwo hinfahren zum Angeln und ich muss ihn auf jeden Fall noch machen, weil mir das spart. Aber oft ist so, mein Bruder hat einen Angelschein, der angelt dann viel und ich setze mich einfach dazu und ich finde es einfach cool. Dann reden wir, dann sitzen wir. Hört sich ganz weird an, weil das zu meiner, alle sagen immer, ja, du bist doch ein Rambo, du grätschst alles um und dann gehst du angeln. Das ist immer so ein bisschen, die Leute lachen darüber, aber es, also
man viele braucht ja einen Ausgleich.
Also viele Fußballer spielen ja auch Golf. So, das kriegt man ja auch mit und bei mir ist es einfach Angeln.
Ja.
Ich bin, auch wenn ich nur auf dem Boot bin, mit auf dem Wasser und andere angeln, da bin ich schon happy.
Das ist geil. Ich habe unseren Chef und Gründer von Kickbase, er hat nämlich auch einen Angelschein, ist auch großer Angelfan, der hat nämlich 3 Versuche gebraucht.
Ja?
Ja, aber ich glaube, der ist auch nicht so diszipliniert.
Ja, ich glaube, es ist nicht so schwer, aber ich muss sagen, irgendwie, ja, da konnten wir halt in Kiel immer angeln und in Minz habe ich es eher selten gemacht, da war ich dann oft dabei. Da habe ich jetzt nie, ich habe es nie für nötig gesehen, ihn jetzt zu machen, weil ich jetzt nicht jedes Wochenende, ich mache das so nach Lust und Laune, wenn mein Bruder sagt, er geht, dann gehe ich mit, wenn ich kann, wenn nicht, dann halt nicht.
Kennst du Fliegenfischen?
Ja.
Hast du darauf Bock?
Ja, sieht immer cool aus, aber habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht, aber es sieht immer ein bisschen weird aus, finde ich.
Ja, ey, mit ihren Wasserhosen, ja, ein bisschen genau, wie so Kinder und dann laufen sie da. Ja. Für alle Zuhörer nämlich, das habe ich auch gelernt, du imitierst eine Fliege beim Fliegenfischen.
Ich glaube, deswegen heißt es also, ne?
Ja, macht Sinn, ey, aber ich wusste es nicht vorher. Ich weiß nicht, ob so viele Angelfans da draußen haben.
Nee, ich glaube nicht. Wird immer belächelt, ich weiß gar nicht warum, aber immer wenn ich Leuten sage, ich mag
es. Das hört sich halt so langweilig an,
ja,
aber Golfen ja
man's,
auch.
Genau, wenn man es macht, aber dann... Ist das schon cool?
Ja, stimmt, ich habe es auch noch nicht
Weil gemacht. Ich finde, man denkt immer, wenn du so eine Sportart noch, oder ist ja keine Sportart, das ist jetzt auch übertrieben, aber wenn du etwas machst als Ausgleich und du sitzt nur oder du sitzt viel rum, glauben alle, du denkst viel über Fußball nach und das ist irgendwie nicht der Fall. Beim Angeln denke ich an alles, aber nicht an Fußball und ich glaube, das ist wichtig. Dann einfach der Moment, wo man merkt, man muss mal resetten, wenn du am Tag den ganzen Tag an Fußball denkst und das ist, glaube ich, das, warum Angeln mir so Spaß macht.
Bist du ein guter Angler?
Ja, weil ich es halt jetzt nicht so oft mache, würde ich sagen, ich würde eh sagen ja, ich sage immer ja, aber nee, ich bin jetzt nicht der die großen Fische rausholt.
Selbstbewusstsein ist alles. Du hast, also laut deiner eigenen Aussage, die ich gefunden habe, bist du auch gut bei Kickbase.
Ich sage immer, ich bin gut, ja.
Ja, du warst Anfang letzten Jahres bei Edbroski. Oder Edbroski, wie wird er überhaupt ausgesprochen?
Ja.
Ja. und da hast du gesagt, du bist der Beste in eurer Liga.
Ja, zu dem Zeitpunkt war ich es auch. Aber
das war Anfang September. Da habt ihr vielleicht 2 Wochen gespielt.
Ich muss jetzt loben. Noah und Leon, das sind 2, ich sag mal auf Deutsch, Schwitzer. Die sind unglaublich. Manchmal, ich gehe dann oft rein und dann war ich mal eine Zeit lang wirklich oben dabei. Und irgendwann, die haben alles weggegrast, alle Spieler weg. Und ich bin dann mal rein und hab dann, weil du hast es schon immer im Kopf, weil das ist einfach präsent, aber... So, wenn du jetzt trainierst und so, manchmal bist du dann so ein bisschen, dann lässt du dir Zeit, dann guckst du, oh, der Spieler ist weg, der Spieler ist weg. Und so war das zum Ende hin. Ich war dann wirklich ziemlich gut, weil ich am Anfang voll intuit war, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, so, lässt ein bisschen nach und die haben mich auf jeden Fall überholt.
Wie viele wurdest du am Ende?
Ich glaube, 4. war es.
Von wie vielen?
8. Also ist...
Ja, Mittelfeld.
Ist solide, aber ich habe auch gesagt, ich spiele dann immer mit mir selber. Ich mache jetzt nicht die meisten Punkte, so, da bin ich auch fein mit. Aber der Verlierer, der muss dann immer so einen Grillen organisieren. So das ist so unsere Challenge. Hat noch nicht einmal geklappt, dass wir gegrillt haben.
Ja, perfekt.
Aber das ist so, was wir immer vorher sagen. Deswegen solides Mittelfeld.
Vielleicht mal ein bisschen härtere Strafe.
Ja, ich glaube auch. Vielleicht muss mal ein bisschen Geld fließen.
Ja, vielleicht auch das. Was war deine Saison? Änderst du diese Saison? Oder
nee, habe ich ja schon gesagt. Das war, ich glaube, zum Ende der Hinrunde haben 1, 2 das Boot verlassen. Die haben dann gar nicht mehr gespielt.
Mhm.
Und dann wurde es irgendwie so, hat man gemerkt, so keiner ist mehr so richtig voller Energie da. Jeder hat so ein bisschen schleifen lassen. Einer hat am Spieltag mal Spieler aufgestellt, die eine rote Karte hatten und dann, und dann merkst du so irgendwann so, das lässt nach und dann muss ich sagen, hat es bei mir voll, vorher nachgelassen, weil ich dann auch eine Zeit lang selber wenig Punkte gemacht habe. Das muss ich auch sagen, da war ich irgendwann sauer, habe die App dann gelöscht. Aber nur, weil ich selber manchmal nach guten Spielen gucke ich, weil ich finde immer, Kickbase gibt dir so eine ehrliche Meinung, ob du gut warst oder nicht. Also natürlich, ja, manchmal, wenn du jetzt gut viel läufst und du gewinnst ein paar Zweikämpfe, machst du nicht die meisten Punkte, dann hast du trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Aber ich finde immer, das ist so im Einklang. Also irgendwie deine Leistung passt schon immer so ein bisschen zu den Punkten. Jetzt, wenn man bei mir guckt, da sind viele orange Punkte, das passt nicht so unbedingt. Aber
Sechser musst du eigentlich immer ausklammern. So defensive Sechser oder die eben viel ackern. Die werden ja nie belohnt bei Kickbase.
Ja, das stimmt. Aber irgendwann war ich dann so sauer, weil ich bei manchen Spielen dann mehr Punkte erwartet habe, weniger Punkte hatte. Und dann habe ich gesagt, ach Mann, hab's gelöscht, weil wir eh nicht mehr gespielt haben.
Ja.
Aber jetzt haben wir haben auch eine Gruppe, wo auch Diskussionen drin sind. Das ist auch Wahnsinn, wo wir gesagt haben,
es ist gut,
wir ziehen es jetzt knallhart durch.
Ja. Aber werdet ihr was ändern? Weil wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wir haben ein bisschen Eigenwerbung jetzt, neues Update am Montag gebracht und der Admin kann sehr viel neue Sachen festlegen.
Also ich muss gucken, wann habe ich die Gruppe gemacht? Vor einer Woche? Also da habe ich jetzt noch nicht, ich habe mir jetzt noch nicht genau alles durchgelesen, aber ich glaube, wir müssen sowieso ein paar Sachen anpassen, aber
ja, kleines Regelwerk machen, damit es ein bisschen spannender bleibt.
Ja, genau, weil sonst ist es ein bisschen, wir haben dann immer zum Beispiel gemacht, nach 250 Punkten musst du den Spieler verkaufen und solche.
Das geht jetzt automatisch zum Beispiel.
Ah, okay, ja. Das hatten wir in Kiel zum Beispiel auch immer am Anfang direkt. Das fand ich immer ganz cool.
Ja.
Da meine Jungs waren dann sauer, weil ich habe es dann von Kiel übernommen. Die fanden es am Anfang cool. Dann, wenn sie ihren besten Spieler verkaufen müssen, waren sie wieder sauer.
Ja.
Also das war dann immer so. Und dann, ja, ich spiele nicht mehr wie kleine Kinder und raus. Und deswegen müssen wir klare Regeln ziehen, auch dass wir das Grillen am Ende machen, weil das geht's ja irgendwo. Klar, du spielst einfach aus Spaß eigentlich, aber es soll ja auch so ein bisschen, so einen kleinen Reiz soll es ja auch haben.
Ja. Ja, wir hatten so ein Firmen-Event, da waren wir alle und da mussten die Verlierer singen. Das war auch sehr unangenehm für diejenigen, die singen.
Das ist richtig cool. Ja. Aber wenn ich meinen Jungs jetzt sage, wir singen.
Ja, vor allem zu fünf.
Ja, komm, hör auf damit.
Ja. Was war sonst, keine Ahnung, bist du auf einen Harry Kane, auf einen Ulysses gegangen und hast sonst Lückenfüller aufgestellt? Nee. Oder wie bist du rangegangen an dein Team?
Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also mein Cousin, der hat auch mitgespielt, der hat immer einen Top-Spieler gehabt und dann hat er Spieler drumherum gemacht, die alle ihre paar Punkte machen. Und klar, wenn Kane dann mal 4 Tore macht, dann geht's natürlich, knallt es mal, aber da hatte ich gar keine Lust drauf, weil ich finde, dann bist du so abhängig von dem Spieler. Wenn der nicht performt, wenn der verletzt ist, dann. Und ich habe immer Spieler so, würde ich sagen, zwischen 10 und 15 Millionen und dann hast du schon mal wieder einen da drüber gehabt, aber ich habe immer Spieler in so einer Range gehabt. Ich hatte zum Beispiel Undav habe ich immer.
Mhm. Ey, sehr gut.
Weil ich ihn auch so persönlich kenne, weil wir den gleichen Berater haben.
Mhm.
Aber nicht nur deswegen, aber da war immer, an den habe ich beliebt und der hat mir schon auch gute Punkte beschert.
Ja,
aber ich finde, der Klassiker ist ja auch immer, wenn du einen Spieler holst, einen guten Spieler, 3 Spiele performt er nicht, du denkst so, ist teuer, verkaufst du und dann ding, 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 ding,
ja,
dann kommen die Dinger und dann scoret der und dann trifft der und dann, aber Undav hat mich echt, der hat mich manchmal im Rucksack gehabt, muss ich sagen.
Ey, ohne Witz, auf Undav vertraue ich auch immer wieder. Ja. Vor allem, er ist nie so teuer. Ich glaube immer so um die 30 Millionen.
Genau, ich hab den sogar für ein bisschen weniger gehabt, da war ich mir sicher, 26, 27, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das ist geil.
Und dann war es wirklich, also der hat dann 2, 3 Spiele mal nicht, aber dann von ihm kannst du immer irgendwie was erwarten.
Ja.
Und so war es dann auch.
Ja. Weißt du schon, auf welche Vereine du nächste Saison setzen willst?
Ja, ich muss ja dann schon, also ich bin natürlich auch ein Sympathisant von Gladbach.
Kleindienst wieder.
Ja, Kleindienst, stimmt, den hatte ich das Jahr davor. Da muss ich dann sagen, ich hatte den Dix von Gladbach,
der
hat auch durch die Elfmeter natürlich dann auch immer ein paar Punkte gemacht. Sand auch gerne, so Gladbach, da bin ich dann schon immer, da hast du auch im Tor dann immer Potenzial, obwohl ich bei uns jetzt immer Heuer Fernandes hatte. Ich hatte Heuer Fernandes, Vuskovic und mich selber, so habe ich dann immer so.
Wusstet ihr vor der Saison mit der Torwartdiskussion, wusstet ihr da besser Bescheid intern? Wahrscheinlich, ne?
Nee, muss ich wirklich sagen, wussten wir nicht so genau Bescheid. Du kriegst immer irgendwo was mit, wie vielleicht entschieden wird, aber ich glaube, völlig neutral, dass man gedacht hat, dass der Perez, wenn er von Bayern kommt, auf jeden Fall spielt, aber da muss ich mein Kumpel Ferro in Schutz nehmen, ist ein überragender Torwart. Ich sag immer, wenn Ferro irgendwo hingeht, ich muss mitkommen, weil er bringt mich spielerisch selber auf ein neues Level, weil er einfach immer zocken will und ich merke einfach, wenn ich Ferro hinter mir habe, wie gut mir das tut als Spieler. Ja. Deswegen, er sagt auch als Joke immer, ja, Ramo, du weißt, entweder du, wir müssen beide zusammen irgendwo was machen. Da habe ich gesagt, ja, wir sind ja hier. Ja. So, das ist dann schon auch eine coole Story. Aber nee, wir wussten das nicht genau. Natürlich, wenn es dann vor Ligastart ist oder im DFB-Pokal, dann siehst du es.
Ja, klar.
Und du kriegst dann vielleicht einen Tag vorher, wenn der Torwart Bescheid weiß, dann kriegst du es auch mit. Aber so erwartet hat das, glaube ich, jetzt auch nicht jeder.
Ja, nee, deswegen. Ich glaube, da waren viele Ligen noch zu haben. War ja auch gar nicht so teuer. Ist ganz gut. Was machst du mit den Aufsteigern, wenn du welche hast oder wenn du welche siehst? Finger weg oder holst du dir welche als Lückenfüller?
Ja, ich würde schon sagen, einfach nur, weil ich mit Marcel Hoffmeier in Münster zusammengespielt habe, von Paderborn. Mhm. Da würde ich zuschlagen. Den würde ich einfach als aus Sympathiepunkten nehmen. Aber weil ich auch glaube, dass er Punkte macht, weil zu verschenken habe ich auch keine Punkte, wenn ich mich selber spiele. Deswegen würde ich mich daran trauen, aber sonst glaube ich, musst du sowieso Preise gucken erstmal, was glaubst du, wer spielt, wer nicht spielt, und es kommt dann immer nach und nach. Ich habe heute noch mal reingeguckt, die Jungs, die kaufen schon wieder nach und nach die Spieler weg. Ich bin da noch gar nicht so genau drin wie die.
Ist auch noch früh.
Ja, aber ich habe schon wieder Leon gesehen, wie ich gerade gesagt habe, der ist schon wieder, der muss wieder auf den Thron, der will das unbedingt. Ja.
Lehn dich mal zurück. Du hast dein Geld noch, die ganzen Transfers kommen ja erst noch, genau. Und dann kannst du einkaufen. Aber wie scoutest du dann so? Wie machst du's?
Ja, ich vertraue immer so ein bisschen auf das Jahr davor, wenn der Spieler noch da bleibt. Zum Beispiel den Kevin Dix habe ich jetzt schon wieder geboten. Ich glaube, der ist für 11 drin. Ich habe 16 geboten. Der läuft noch ein paar Stunden, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere oder wenn ich falsch geguckt habe. Und den will ich auf jeden Fall wieder haben. Aber ich gucke dann schon so nach ein bisschen den Spielern, die natürlich das Jahr davor auch performt haben. Aber ja, die Preise sind dann ja auch immer unterschiedlich. Aber wie ich gesagt habe, ich baue einfach so ein bisschen mein Team drumherum, ein paar gute Spieler, ein paar Lückenfüller, so ein paar, die so unerwartet Punkte machen, vielleicht bei mir mal. So und so gehe ich, glaube ich, an die ganze Sache ran.
Ja, es ist gut, auch mehr auf die Saison vorher zu vertrauen. Ich weiß noch, ich habe nämlich letztes Jahr so ein bisschen, was du auch vorher gesagt hast, was man auf gar keinen Fall machen soll, auf die Testspiele vertrauen.
Das war bei uns, glaube ich, da hat dann uns keiner gekauft. Da lief nichts.
Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich einen von euch hatte. Aber
ja, wir haben kein Testspiel gewonnen in der Vorbereitung.
Ja.
Also, ich glaube, da
hat. Ja, vor allem auch so, da guckst du dann irgendwie Spieler, ob die halt unterm Radar sind, und dann steht da, ich weiß es noch, Jovanovic oder so von Stuttgart, Juranovic. Kein Mal in der Startelf gestanden, und ich dachte mir am Anfang, ja, Mann.
Der Klassiker.
Ja. Mhm. Was findest du, beziehungsweise hast du schon. Nee, beziehungsweise, du hast es eigentlich schon gesagt. Was braucht eine Liga, um bis zum Ende spannend zu bleiben?
Ja, eigentlich finde, eine Strafe. Ja, und du brauchst halt einfach Regeln. Oder was heißt Regeln? Aber so eine Strafe, die durchgezogen wird. Bei uns zum Grillen, das sollte eher was Cooles sein. Dass du dann sagst, ey, wir grillen dann alle zusammen, ist ja irgendwie eine coole Sache. Der muss es organisieren. Bricht ihm jetzt keine Zacken aus der Krone, aber nervt dann vielleicht schon, sich darum zu kümmern.
Ja.
Aber wir haben es halt einfach nicht durchgezogen. Also es hat 2 Jahre in Folge der gleiche verloren und es ist nichts passiert. Und dann haben wir sogar einmal reingeschrieben, da müssen wir um ein bisschen Geld spielen. Aber ich habe das Gefühl, wenn einer weit abgeschlagen ist, der lässt dann einfach schleifen. Und ich muss auch sagen, das darf ich den Jungs eigentlich nicht sagen, aber die werden es mitbekommen. Ich hatte einen, der schon so halb aufgegeben hat, Maxi hieß ja, und dann habe ich ihn immer geschrieben, so, er soll dann und dann den Spieler dann und dann reinstellen und mir den verkaufen. Und das hat er dann immer gemacht. Und dann irgendwann ist er auch aufgeflogen. Also es war schon, da war ich auch ein Trickser am Ende, das muss ich auch sagen.
Ja. Aber
ich glaube schon, das Wichtigste ist, dass du eine Strafe hast, weil Spaß macht das Spiel auf jeden Fall, weil wie oft saß ich zu Hause, hab nicht das Spiel geguckt, sondern hab geguckt, wie einer in der gegnerischen Hälfte, ob der Pässe sammelt. So, das ist einfach, oder wenn er ein Tor macht, du siehst sofort in der Gruppe, wie die alle durchdrehen, das ist schon, ich finde, das ist einfach, so guckst du auf die Spieltage nochmal ganz anders, weil du weißt, dein Spieler getroffen oder rote Karte oder irgendwas, das kribbelt dann so ein bisschen. Das ist wirklich cool.
Erlebst du den Spieltag selber anders? Weil ich kann mich noch erinnern, Katar war heute, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass du wirklich auch am Spiel, also im Spiel teilweise an die Punkte denkst.
Ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass du in der Aktion jetzt sagst, schieß jetzt, weil du kriegst Kickbase-Punkte. Das auf keinen Fall. Aber manchmal hast du so Spiele, du führst dann vielleicht mal hoch und der Gegner ist tief drin.
Mhm.
Und du spielst dann die Pässe in der gegnerischen Hälfte. Da habe ich dann schon ein, zweimal gemerkt, also völlig weird eigentlich, der Ball über die Mittellinie, wenn ich rübergepasst habe und der ging hinter oder über die Mittellinie, habe ich sofort plus eins gedacht.
Das ist so geil.
Und ich glaube, das verstehen viele, die Kickbase als Spieler spielen. Du machst davon nicht dein Spiel abhängig.
Nein.
Auf keinen Fall, aber in der Aktion, wenn der Ball gespielt ist oder wenn du den Schuss geblockt hast, danach hast du vielleicht mal den Impuls, wo du sagst, Schuss geblockt oder auf der Linie geklärt, ja. Wenn du dich selber hast, irgendwann kommt es so unterschwellig, kommt einfach das in deinen Kopf. Und das habe ich wirklich mal gemerkt, dass das bei mir so war.
Das ist so geil. Ja, vor allem auch, wenn du die Wahl hast, wenn das Spiel so dahin plätschert, du eben den Pass so in deiner Hälfte spielst oder eben nochmal rüberspielst. Ja,
aber es ist jetzt nicht so, dass du davon deinen Spiel abhängig machst. Also
nein, auf gar keinen Fall.
Das nicht, aber du hast manchmal so, ach, ich habe eine, oder zum Ende des Spiels, wenn ich eine Vorlage hatte, habe ich, ach ja, ist auch gut für Kickbase, sowas dann halt.
Ja, also stimmt.
Das auf jeden Fall.
Wie schnell geht's nach Abpfiff ans Handy?
Ich muss sagen, ich gucke schnell die Kickbase-Punkte, also, aber auch, wie ich gerade gesagt habe, um so ein bisschen vielleicht meine Leistung, wenn ich ein gutes Gefühl hatte und ich gucke und ich habe auch gute Punkte, fühle ich mich noch ein Ticken besser. Also wenn ich gut gespielt habe, ich habe weniger Punkte, bin ich immer sauer, so ein bisschen, aber ich gehe dann schon, ja, was heißt schnell ans Handy, ich rufe, telefoniere mit Opa immer gerne direkt erstmal und das mache ich alles und dann gucke ich schon, aber wie die Punkte und wie die anderen auch gespielt haben, ja. Da jemand getroffen hat, ob ich Punkte gemacht habe, gerade wenn es dann zum Ende hin, wenn die Saison ganz durchspielt, wenn es dann enger wird und du jeden Punkt brauchst, dann guckst du schon mal.
Ist auch in der Kabine bei euch ein Thema? Spielt ihr auch in der Kabine zusammen oder nur du mit deinen Freunden?
Nee, ich glaube, weil du hast bei uns so viele Nationalitäten gehabt letzte Saison. So alle dafür zu begeistern, ist dann, glaube ich, man spricht auf jeden Fall mal darüber. In Kiel war es extrem. Ja. Da ging alles um Kickbase. Also wirklich jeder Spieltag, jeder Punkt, wir haben dann immer nach den Trainings, wenn wir Sonntag gespielt haben, Samstag gereist sind, dann Samstag noch Training gehabt und geguckt, die Spiele live, hat jeder sein Handy dabei und Punkte und das war schon extrem, aber hier muss ich sagen, ist es deutlich weniger. Also da war das jetzt, ist es Thema, ja, also ich habe mit Capaldo gerade gesprochen, dass ich gleich das Interview hier habe. Er kannte Kickbase zum Beispiel auch, so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in der Mannschaft so eine Gruppe haben.
Ist, glaube ich, nämlich auch immer natürlich nochmal lustig, ne?
Klar, das ist richtig, in Kiel war es richtig funny, weil die Jungs dann auch im Bus zu den Spielen, wenn wir abends gespielt haben und mittags Kickbase und der hat getroffen und den habe ich und der hat eine rote Karte, dann geht es ja voll ab. Das ist eigentlich, oder beim Mittagessen alle immer geguckt, das war schon geil. Ja.
Und wenn Freitagabendspiel ist, wann kannst du das letzte Mal aufs Handy gucken? So, weil du musst ja aufstellen, kannst keine Startelf vom Gegner abwarten.
Ja, das habe ich zum Beispiel auch ein, zweimal gehabt, dass ich freitagsabends dann vergessen habe, aufzustellen und dann merkst du so, scheiße, aber ja, sonst freitagabends, da habe ich schon immer alles klar, da bin ich schon immer safe, also aber es ist ein, zweimal passiert, dass ich zu spät aufgestellt habe.
Das ist ärgerlich. Wann fällt es dir dann ein? Noch vorm Spiel, wenn du aber keine Möglichkeit mehr hast?
Ja, ich gehe dann auch auf jeden Fall nicht mehr ans Handy, aber ja, meistens ist es dann so kurz vorher, wo du denkst, oh, da war ja noch was. Aber sonst hast du ja immer so lange Zeit, dass du im Hotel eh ein bisschen viel am Handy bist oder du schläfst dann noch und dann hast du so einen langen Tag, dann denkst du schon auf jeden Fall daran, aber es gab schon ein, zwei Momente, wo ich es vergessen habe.
Ja. Nutzt du deinen Profi-Status aus? Schreibst du auch anderen Profispielern da so, wenn du wissen willst?
Ein, zwei, ja, also wenn mir Leute schreiben, dann lasse ich es eigentlich, weil es ist ja auch immer ein heikles Thema, zu sagen, ey, der spielt oder der spielt nicht, das sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich muss schon sagen, Tom Rothe zum Beispiel, der hat von mir auf jeden Fall ein, zwei Nachrichten bekommen, ob sein Mitspieler spielt oder nicht oder ob er spielt, weil ich ihn auch hatte. Grüße erstmal auch an ihn. Also da habe ich schon ein, zwei Mal geschrieben, aber eigentlich versuche ich das zu lassen, weil ich finde, das gehört sich irgendwo auch nicht. Weil
ist fair deinen Freunden gegenüber auch.
Ja, und ich kriege von meinen Freunden so viele Fragen, ob bei uns der spielt, ob Vieira spielt. Ich kam da gar nicht mehr hinterher, ob der spielt. Ich habe immer gesagt, weiß nicht, Abschlusstraining war noch nicht. Und ja, da bin ich schon immer vorsichtig zu verraten, ob jemand spielt oder nicht.
Ja, ist wahrscheinlich auch besser so.
Ja.
Ich mache ein kleines Spiel, spiele ich jetzt mit dir. Ich nenne dir Neuzugänge von generell Neuzugänge bei anderen Vereinen in der Bundesliga oder generell Neuzugänge in der Bundesliga. Mhm. Und du, bisschen wie Mary Fuck Hill, sagst, ob du die kaufen würdest, nicht kaufen würdest oder erstmal nochmal beobachtest. Mhm. Also Brian Gruder.
Kaufen.
Ismael Saibari.
Ja, nicht kaufen. Das ist jetzt kein, kein Front an die Leute.
Katic.
Der schädelt ja alles raus. Also kaufen.
Laurin Kurda.
Kenne ich auch durch Hoffmeier, der marschiert auch. Da würde ich abwarten, wie teuer er ist. Und den könnte man sich schon holen, aber da würde ich erstmal noch abwarten.
Brown bei Bayern?
Auch abwarten.
Wegen Startelf und
ja, genau. Weil wir auch und, zu viel und weil wir auch im Spiel uns ein bisschen angegangen sind.
Wirklich?
Wo wir in Frankfurt gespielt haben. Aber also natürlich nicht deswegen, aber ich würde so. Der ist schon auf der Liste, den kann man kaufen, aber man weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt, ob er sofort spielt oder nicht. Deswegen, ja. Da wird mit Sicherheit bestimmt ein bisschen teurer sein erstmal, deswegen würde ich da schon noch abwarten.
Reiz bei Leipzig.
Ja, kaufen.
Königsdörfer?
Kaufen. Ganz sicher.
Wie viel Spielzeit denkst du bekommt da vorne?
Ja, ich kenne ja Ramsey, der kann marschieren wie Sau, der hat unfassbar Qualität, auch wenn die Zeit lang es hier nicht so rund lief. So ein guter Profi auch und guter Spieler. Ich habe ihn ja auch in meinem Team jetzt gerade zugelost bekommen, also der bleibt auf jeden Fall. Wir spielen ja zweiten Spieltag hier. Ja, da trifft er nicht, das ist auf keinen Fall, aber ja, der wird schon seine Scorer da machen.
Oh, sehr gut.
Auch viel spielen, glaube ich.
Ja, dann hoffen wir mal, dass Mainz einen besseren Start hat als letzte Saison. Ja. Okay, und dann machen wir noch ein Entweder-Oder Kickbase Edition. Konstante 80er Punkte oder Spieler, die explodieren können?
Boah, da gehe ich schon mit konstante 80er Punkte.
Öfter Spieltagssieger, dafür am Saisonende Platz 2 oder seltener Spieltagssieger, dafür Ligasieg?
Ja, Ligasieg, ganz klar.
Sparsam mit dem Geld umgehen oder raushauen, was man hat?
Ich bin sparsam.
Geduldiger Manager oder Panikkäufer?
Kompletter Panikkäufer.
Im Urlaub Kickbase ja oder nein?
Ja.
Sehr gut. Okay, und zum Schluss noch Community-Fragen.
Oh ja.
Eure Fragen an unsere Gäste in der Schnellfragerunde. Haben wir uns gestern reingeholt, sind einige reingekommen. Leo fragt, wie war es, die Binde beim glorreichen HSV zu tragen?
Ja, gibt es ein Video auf Instagram, was ich habe. Wie ich auch gerade gesagt habe, schon eine Ehre. Ich habe es in einem Interview gesagt, wo Merlin mir das einen Tag vorher gesagt hat, dass ich gegen Leverkusen dann hier mit der Binde auflaufe, abends, Spiel dienstags. Ja, unvergessen. Also das war so ein Moment. Ich hatte während des Gesprächs Gänsehaut. Er hat es vielleicht nicht gesehen, aber das ging mir so durch den Körper. Ich weiß gar nicht, warum, aber es war so besonders. Ich habe auch, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob ich die Nachricht noch habe, ich habe es Opa sofort gesagt. Ja, und dann hier einzulaufen, das war unglaublich.
Ja, glaube ich, vor allem mal vorne.
Ja, das war, also wie gesagt, ich brauche nicht die Binde, um Gas zu geben, da kennt man mich. Mhm. Aber das gibt dir nochmal ein paar Prozente, weil du weißt, ich denke immer, ich muss sowieso alle mitziehen, aber so kommst du gar nicht drum herum. Du musst.
Ja.
Und das gibt denen nochmal ein paar Prozent, obwohl ich ja schon versuche, immer am Limit zu sein.
Ja, und auch eine Ehre. M.Litsch fragt, hat Kloppo schon angerufen, beziehungsweise Roman Bielinski fragt, Entschuldigung, ob du Hoffnung hast, im DFB-Kader zu kommen?
Ja, ich habe tatsächlich die Frage schon echt häufig bekommen, weil die Leute irgendwie sagen, ja, meine Spielart würde passen, mal allein umzuhauen.
Ja, haben wir auch ein paar Kommentare zu bekommen.
Ja klar. Was heißt Hoffnung? Also ich bin schon happy mit dem, was ich alles überhaupt schon erreicht habe und hier auch habe. Es wäre natürlich, ist es ein Traum und wäre ein i-Tüpfelchen auf allem, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, ich komme da auf jeden Fall rein, ich werde angerufen, so würde ich nie denken. Es ist einfach nur, wie ich schon mal gesagt habe, ein Kompliment, dass die Leute mich überhaupt darin hineinrufen wollen, in Anführungsstrichen. Deswegen, ich arbeite genauso hart, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Wenn es kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann breche ich aber auch nicht zusammen.
Das ist gut. Joel Flasse fragt, wieso bist du mein bester Freund?
Ach, der wieder. Ja, den kann man auch mal sagen, der spielt auch nicht konstant seinen Kickbase durch.
Also, ach ja.
Deswegen kriegst du auch noch ich glaube, sehr lange eine gute Connection schon gehabt, seit klein auf. Das hat sich über die Jahre durchgezogen. Super Fußballer auch, spielt jetzt, ich glaube, in der 6. Liga, wenn ich mich nicht täusche, aber auch bei Osnabrück früher gewesen in der Jugend. Sehr guter Fußballer, aber ja, ich glaube, über den kann ich so viel sagen, das lasse ich lieber.
Jan24 fragt, wenn du für einen Verein spielen dürftest, bei dem du noch nicht warst, welcher wäre das?
Bei dem ich noch nicht. Ja, die Frage ist dann, ob es realistisch ist oder nicht. Also ich kann natürlich jetzt Real Madrid sagen, weil es einfach durch Ronaldo so ein Verein ist, wo man gerne spielt. Aber
bleiben wir mal in der Bundesliga.
Ja, da muss ich ja Gladbach nehmen, weil ich ja mal gesagt habe, ich bin als kleiner junger Gladbach-Fan gewesen oder bin eigentlich noch, aber wenn du selber Fußballer bist, dann verläuft es irgendwann.
Ja.
Aber da müsste ich dann schon jetzt auf jeden Fall Gladbach nehmen.
Okay. Justus Buche fragt, wer spielt in der Kabine die Musik und was lief nach dem 2-2 gegen Bayern?
Boah, wer spielt die Musik? Die Franzosen sind da, die haben oft das Handy in der Hand. Also ich glaube, Sambi Lokonga, der entscheidet oft über die Musik, zumindest vorm Spiel auf jeden Fall. Ist nur französischer Rap und wo es ein bisschen abgeht. Aber ich glaube, was danach lief, ist schon eine gute Frage. Da müsste ich lügen. Also was danach lief, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, da war jeder so, oder da war ich so euphorisiert, dass ich das auch gar nicht mehr wissen kann. Also ich weiß es gar nicht mehr, aber bei uns ist gar nicht so extrem nach dem Spiel mit der Musik, wenn ich mal so, dann, auch wenn wir gewinnen, da läuft schon mal, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig abfeiern.
In der Kabine stehen und rumspringen und...
Ja, geht irgendwie. Also man freut sich ja, man redet so, man, gerade bei Heimspielen habe ich immer das Gefühl, du tauschst dich noch über viele Szenen im Spiel aus, also du bist gar nicht so, du freust dich schon mal, weil dann kommt wieder Mats, der Teammanager, und sagt, ja, freut euch doch mal, und dann hüpfen wieder alle, aber so ist gar nicht so Programm, dass immer Musik läuft.
Also, okay, krass.
Wundert mich, ja.
Ja.
Wundert mich.
Ey, kann ja noch werden. Kenan Schick fragt, kannst du dein Gefühl beschreiben, dass du bei einem ersten Nordderby hattest?
Ja, es war schon... Ja, gerade nochmal ein bisschen aufregender, weil gerade den Leon, den ich angesprochen habe, und das hier, das sind zwei meiner Heimatkumpels, die sind absolute Bremen-Fans.
Oh!
Also die sind wirklich, die haben mich zum Beispiel, das habe ich auch selten oder noch nie erzählt, die haben mich nachts versucht anzurufen vor dem Spiel. Ich habe aber mal Flugmodus drin, deswegen habe ich es nicht gesehen, aber da war ich richtig sauer am nächsten Morgen. Weil da dachte ich so, boah, die wollten einfach, dass ich wach werde vor dem Spiel.
Das ist so krass.
Da dachte ich so,
das ist so witzig.
Ich habe Nachrichten noch, da bin ich auch ein bisschen an die Decke.
Ja.
Die haben mich einfach angerufen. Ich habe immer Flugmodus, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Aber da war ich noch mal so ein bisschen, da hatte ich ein paar Prozent, das war eigentlich doof von denen, weil ich war noch ein paar Prozent heißer. Und da hat man am Ende auch gesehen, wie ich dann gejubelt habe und wie alles so vom Körper runter. Und ich hab das Erste, was ich gemacht habe, ist in der Kickbase-Gruppe sogar drin, weil wir alle in einer Gruppe sind, habe ich sofort Videoanruf gemacht, aber wir sind nicht reingegangen. Und da sind andere Jungs mit reingegangen und wir haben uns... Das war so geil.
Wäre geil, wenn sie hier gewesen wären.
Ja, das war dann nochmal so ein paar Prozent, wo ich noch heißer war.
Glaube ich. Es ist auch asozial.
Ja.
Clemens Schade fragt, Traumtor aus 20 Metern oder gegnerischen Stürmer als letzter Mann fair abgrätschen?
Ja, jeder erwartet, dass ich jetzt sage, fair abgrätschen. Klar finde ich das geil, aber...
Oder mal Tor.
Ich habe zwei Eigentore in der Bundesliga, also mit Kiel. Ich brauche jetzt mal ein Tor.
Ja.
Also ich muss jetzt mal aus 20 Metern... Ich habe gegen Gladbach eine gute Chance gehabt. Da habe ich aus dem 16er so einen richtig guten Schuss abgelassen. Der war fast drin. Ich brauche ein Tor. Also
ist dein Ziel für nächste Saison?
Ja, ich habe gesagt 3 Tore.
3 Tore sogar? Ja. Ey, warum mit einem anfangen, wenn man 3 haben kann?
So.
Ne? Cool. Ja, und dann haben wir noch letzte Frage. Wenn du dir eine Bewertung für Kickbase wünschen könntest, welche wäre das? Was soll bewertet werden?
Boah, also als Regel jetzt?
Als Punkt quasi.
Ach so, dann.
Was soll auf dem Feld?
Was wir gerade gesagt haben, mal schön Laufdistanz.
Und so am Ende nochmal Bonus für...
Mal Kilometerabspur. Wenn einer über 12 Kilometer ist, dann kriegt er für 50 Punkte ist ja Wahnsinn. Ne? Dann kriegt er 15 Punkte nochmal.
Ja, fänd ich einen okayen Bonus.
Ja.
Ja.
Oder?
Ja.
Nee.
Okay, hinter der Kamera, Jani, nicht so überzeugt. Na gut. Direkt wieder abgebügelt.
Ja.
Ich finde es eine gute Sache.
So schnell geht's.
Ich gebe es dir weiter.
Ja, danke. Weil es schaffen nicht so viel. Also,
nee, 12 ist auch viel.
Das schafft schon pro Team einer oder zwei, aber dann stoppt es ja auch. Ja. Deswegen.
Ey, dann hast du vielleicht auch mal mehr grüne Balken.
Ich glaube, ihr überlegt, ja.
Sehr gut. Ja, danke dir. Das war's.
Ich bin fertig. Ich danke.
Hat Spaß gemacht.
Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Falls ihr Ideen habt, wer ein perfekter Kandidat für diesen Podcast sein könnte oder sonstige Anregungen, dann meldet euch einfach per Instagram DM bei uns. Wir freuen uns. Tschüssi!